Jetzt.
Maria, läuft die Aufnahme, läuft die Aufnahme. Maria, läuft sie.
Sie läuft.
Okay, dann kann ich ja meines Amtes walten.
Ja.
Liebe Zuhörerschar, liebe Zuhörerschaft, liebe, ich weiß gar nicht, aus welchem Film, es gab irgendeinen Film, wo jemand eine Rede hält und dann nur noch Liebe sagt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wiedersehen macht Freude, WIMAF, der Podcast der Herzen, der Podcast für, nicht nur für Herzen, auch für Nieren, Lebern und Mägen. Und alles, was da noch so drumherum
bei den Oscars müsstest du jetzt runter von der Bühne, wenn
die Musik losgeht. Du hast die Oscar-Streicher gerade gemacht. Ah, die Frau, die hier so kongenial Musik der Oscar-Verleihung interpretiert hat und die beste, nicht Co-Moderatorin, sondern Mitmoderatorin oder vielleicht sogar Hauptmoderatorin ist, die man sich vorstellen kann, sitzt mir gegenüber und ich möchte sie begrüßen mit einem wirklich von Herzen kommenden Hallo, Maria Lorenz.
Hi.
Immer dein Hi ist immer wieder schön. Einfach mich einfach abwürgen ist das ja auch ein bisschen.
Absolut.
Mich stehen lassen.
Du, das ist ja im Prinzip der Subtitle unserer Beziehung.
Verdammt, und dann stehst du im Regen. Wir haben heute einen ganz zauberhaften Gast. Wir freuen uns sehr, dass sie den langweiten Weg von 5 Tramstationen bis zu uns, zu unserer Haustür.
Ich liebe die M1.
Auf sich genommen hat mit der M1. Ja. Sie ist mit der M1 gekommen, aber sie gehört eigentlich in die Linie 1 der, der deutschen Schauspielgarde, so muss man das ja sagen. Ja. Eine tolle Schauspielerin und ein toller Gast. Herzlich willkommen, Clelia Sato.
Dankeschön, jetzt dreh ich durch. Wir können jetzt sofort abbrechen. Ich bin fertig.
Ist das eine Sache, die Linie 1 der deutschen Schauspielgarde?
Das war doch schön.
Das war total schön, aber ist das eine Sache?
Geiles Musical übrigens, ne?
Linie 1 ist ein geiles Musical. Gibt es ja auch eine Verfilmung. Frage ist, könnte man das vielleicht eigentlich nochmal neu verfilmen?
Antwort, nein.
Ist es eigentlich in Grips?
Ich habe es ehrlich gesagt gehasst, weil ich als Schülerin in das Grips-Theater geschoben wurde, um das zu gucken.
Das macht man heute noch mit Schülern übrigens.
Ja. Und das war keine sehr gute Interpretation, wenn ich das mal so sage.
Aber die hast du ja geschrieben, also ist ja quasi die Originalinterpretation.
Ja, aber die Leute, die sie offensichtlich sich dafür auf die Bühne geholt haben, hatten an dem Tag noch einen anderen Termin. Das war wirklich nicht besonders. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da alle sehr konzentriert bei der Sache waren.
Waren auch Drogen im Spiel, man weiß es
ja,
nicht. Ich kann mich nur noch erinnern an dieses Warten auf den nächsten Vollentzug und auf Rheuma, Krebs, Gehirnverschlag oder irgendwas.
Du, das ist übrigens auch eine ganz beliebte Schauspielübung, ne?
Was?
Du wartest auf die einfahrende U-Bahn.
Mhm.
Ah, ja.
Und während du wartest, hast du Gedanken und dann klingelt dein Telefon und dann könntest du problemlos 2,5 Stunden durchimprovisieren.
Ja.
Wenn dir dann was einfällt.
Ja. Bis dir dann auffällt, dass dieser Bahnhof schon leider seit 2 Jahren nicht mehr angefahren wird.
Du, das passiert mir aber auch so immer wieder.
So. Irgendwas war hier gleich komisch, als ich vorhin über das Gitter klettern musste. Das kam mir schon super merkwürdig vor.
Das ist auch dieses berühmte Stück Warten auf M1.
Ja.
von Beckett.
Es geht aber halt immer nur maximal 10 Minuten.
Normalerweise.
Aber schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, herzukommen.
Ja, danke für die Einladung.
Wir freuen uns immer so.
Wir
lerne ja, also ihr kennt euch schon und ich habe dich auch schon einmal gesehen, aber ich lerne ja immer hier so viele tolle Menschen kennen. Da wollte ich mich auch nochmal bei dir bedanken, Nils, dass du diese fantastischen Menschen in mein Leben holst.
Maria, herzlich willkommen. You are welcome.
Die letzten 2 Filme, hast du eigentlich heute früh, wir haben den heute früh auch erst gesehen.
Ich auch noch den Rest.
Ja, stimmt, auf Leinwand. Mhm.
Geil, oder?
Ja, wir haben ja eigentlich auch sowas.
Ihr müsst mal vorbeikommen und dann machen wir das so mit Popcorn und so.
Das machen wir mal.
Ja.
3 Tage nicht rausgehen und so.
Hast du heute früh auch geweint?
Ich?
Du hast geweint?
Ich habe ein bisschen, ja, ich hatte schon ein Tränchen.
Habe ich gesehen, ne? Du hattest wieder das Rocky-Gesicht.
Ja, wollte ich nämlich gerade sagen, das ist ja also geil, dass wir über einen Film reden und schon übers Ende. Wir haben noch nicht mal gesagt, welcher Film es war.
Nö, aber
es
hat schon beim Vorspann geweint. Ja. Nee, nee, stimmt. Ja, wir springen etwas. Naja, so sind wir.
Ja, also erstmal, um das schnell abzukürzen, ja, die meisten Hörer wissen das ja sowieso, weil es in der
Im
Titel steht. Aber für die, die nicht lesen können oder wollen oder
die sich einfach weigern.
Es gibt ja auch, wir müssen ja sagen, es gibt ja mittlerweile Hörer, nee, die Podcasts, die hören einfach sofort die Folge.
Ja, die wollen auch, die warten auch auf deine Rampe, ja, die ja immer sehr gut ist.
Der Film, über den wir heute sprechen, ist aus unserer Reihe, wir gucken alle Renny Harlin Filme, weil wir haben ja verschiedene Reihen, die wir gucken alle Julia Roberts Filme, alle Nicolas Cage Filme.
Cool.
Alle
Police Academy.
Alle Police Academy Teile.
Ein Hund namens Beethoven.
Alle Ein Hund namens Beethoven Teile, in der Tat.
Das ist hart. Das stimmt übrigens. Schon der erste war. Echt, da gilt auch deine Regel, wow, nicht. Erste Teile sind immer gut.
Wir gucken auch alle Bond-Filme.
Stimmt. Okay. Das haben wir lange nicht gemacht.
Und wir gucken alle Filme, die Renny Harlin inszeniert
ein
hat.
Ein Finne.
Ja.
Ja, und vor allem ein
und alle fünf Wochen muss ich zwei Folgen Lindenstraße gucken.
Genau. Und diese Renny Harlin-Filme sind ja ein karrieremäßiges Auf und Ab. Oh. Also Renny Harlin hat ja so hat genauso viel Kack wie gute Sachen gemacht. Und er ist manches Mal zu Unrecht gescholten worden.
Ja.
Wie zum Beispiel, wir haben die Piratenbraut geguckt, der gar nicht so schlecht ist.
Die Piratenbraut?
Mit Gina Davis.
Krass, stimmt.
Und der hat eigentlich Plakat. Der hat eigentlich so ein bisschen Pirates of the Caribbean vorweggenommen.
Unser Gast fand
den
aber nicht so gut.
Ja, das stimmt, unser Gast fand ihn nicht so gut. Aber der war schon spektakulär, tolle Stunts, sehr aufwendig alles, aber er war aber mega Flop damals.
Wenn Matze jetzt hier wäre, würde uns erklären, dass das nicht richtig ist.
Aber
Matze Hilscher, unser Gast.
Wer?
Matze Hilscher.
Ah ja.
Der von Mitvergnügen.
Hat uns auch tatsächlich wenige Tage vorher gefragt, warum wir ihn nicht leiden können, dass er diesen Film machen muss.
Ja, damit haben wir nicht gerechnet, aber dann sind wir alle durch. Auf jeden Fall, also
unsere Freundschaft hat es überlebt.
Übrigens. Eine Karriere mit vielen Aufs und Abs, und aber heute reden wir wieder über ein irrsinnig hohes Auf. Wir haben ja übrigens auch mit Chiara, die du auch kennst, eine Freundin von dir, ihr habt ja auch Konzerte zusammengegeben und so. Ja. Mit ihr haben wir auch einen Renny Harlin Film geguckt, nämlich Cliffhanger.
Auch sehr, sehr geil.
Den haben wir mit ihr geguckt, weil sie mal in einem Casting mit Stallone war. Oder beziehungsweise so nicht im Casting, sie hatte eigentlich ein Vorsprechen, ist da nicht hingegangen für Daylight. Weil sie damals in Italien noch war. Und sie hatte eine italienische Agentin und die wollte sie zum Daylight-Casting schicken. Und Chiara ist dann damals nicht hingegangen. Weißt du, diese, wo die da in einem Tunnel in New York sind? Das wurde in Cinecittà gedreht.
Ach komm.
Ja.
Und wieso wollt ihr die da nicht hin?
Wir waren alle mal jung, Clelia, und da waren uns viele Sachen egal. Ich könnte heute auch Wetten, das moderieren, wenn es das noch gäbe. Ich glaube, mir war so viel egal, als ich jung war.
Ich glaube, sie hat auch erzählt, sie hätte aufstehen müssen, sich anziehen.
Genau.
Und so.
Das ist mit Anfang 20 ist das einfach so.
Verstehe ich total.
Und dann ist es immer so lustig, weil es ging einem ja auch mal so. Also ich hatte auch ein super tolles Vorstellungsgespräch mal für einen Job in dem Alter und habe mich dann aber entschieden, dass mein Kater und RTL 2 irgendwie für mich die bessere Option sind. Und man hat das mal so erlebt und dann im Nachhinein hat man dann wieder Jüngere wie jetzt deine Tochter oder mein Bruder, wo die es dann auch so machen, wo man es dann nicht nachvollziehen kann, obwohl man selber mal so war. Warum bist du denn da nicht? Ich verstehe es einfach.
Ich überlege gerade, habe ich jemals sowas gemacht? Ich glaube nicht.
Also ich warst du schon immer sehr
diszipliniert.
Ja. Ich habe das, glaube ich, sehr viel gemacht. Als ich mit 17 beim Fernsehen angefangen habe, gab es, glaube ich, mehrere Aufzeichnungen, bei denen ich dann plötzlich nicht aufgetaucht bin. Ja. Und so. Oder Geist, die nicht anwesend war oder was auch immer. Da gab's schon,
das kenne ich auch.
Komm. Da gab es schon ein paar Aussetzer.
Ja.
Aber naja, so ist man halt in jungen Jahren. Aber sei es drum, darüber haben wir mit dir gesprochen. Mit dir reden wir aber über eines der absoluten unbestrittenen, glaube ich sogar, Masterpieces von Renny Harlin. Nämlich Stirb langsam 2.
Ja.
Auch der einzige Stirb langsam, den Renny Harlin inszeniert hat.
Genau. Weil der erste und der dritte haben dann ja wieder ein und derselbe Mensch. Aber ich habe seinen Namen vergessen.
Ich vergesse den auch mal.
Weil nämlich auch, ich habe ja schon angekündigt, dass wir Stirb langsam 2 gucken. Und das Internet war super verwirrt, weil, habt ihr schon eins geguckt? Haben wir das nicht bekommen? Aber nee, wir gucken das ja nicht.
Zur Renny Harlin-Reihe, nicht zur Stirb langsam-Reihe. Ja.
Genau, aber an Stirb langsam 1 kann ich mich natürlich auch noch sehr erinnern.
Mhm. Ja.
Weil es gibt keinen Film, wo ein Mensch nur mit Zigaretten bewaffnet und einem Walkie-Talkie in der Hand irgendwie ein ganzes Hochhaus im Griff hat.
Na.
Naja.
In einem sehr schmutzigen Unterhemd.
In einem sehr schmutzigen Unterhemd. Und zum Glück sind die Terroristen so doof in Stirb langsam 1, dass sie überall ihre Waffen rumliegen lassen.
Das stimmt.
Ich denke, zum Glück.
So ein bisschen wie so ein Computerspiel, wo man die so aufsammelt am Rand.
Genau. Aber auch Stirb langsam 1 geht ja, das ist ja kurz vor Weihnachten. Ne? Da haben sie sich
Ist immer, ich glaube, es ist doch die Sache von Stirb langsam, dass es immer an Weihnachten ist, oder?
Nee, nee? Stirb langsam 3 ist nicht an Weihnachten.
Okay, jetzt.
Und die anderen danach auch nicht. Aber ich kann ja mal die Prämisse von Stirb langsam 2
bitte,
ankündigen.
Bitte.
Denn die wird
Prämisse
in dem Film,
Nils schlägt wieder zu.
Die wird in dem Film selber angekündigt von John McClane, aka Bruce Willis, der nämlich irgendwann durch den Gang rennt und sagt, die gleiche Scheiße passiert dem gleichen Mann zum zweiten Mal.
Ja.
Und damit haben wir eigentlich den ganzen Film auch schon relativ
absolut
gut auf den Punkt gebracht.
Ja.
Weil das ist ja das, was Stirb langsam damals, da kann ich mich noch dran erinnern, Stirb langsam 2 immer auch von der Kritik und so vorgeworfen wurde. Die haben doch einfach den gleichen Film nochmal gemacht, nur diesmal am Flughafen.
Ja, aber das haben sie die ganze Zeit gemacht.
Ja, ich habe dann auch immer gesagt, aber das ist ja auch das Geile.
Ja.
So, deswegen ist der doch so super.
Ja, weil bei Stirb langsam 3 haben sie sich dann gedacht, okay, wir müssen irgendwie zumindest die Location ausweiten und haben sich dafür entschieden, New York City plus Schule plus ein Schiff als Spielort zu nutzen.
Da hatten sie dann richtig viel Geld.
Ja. Ich war aber bei Stirb langsam 3 sauer damals.
Ah ja, jetzt?
Ich war wirklich sauer im Kino. Nicht nur, weil ich glaube, Stirb langsam 3 der einzige Bruce Willis-Film ist, in dem Bruce Willis nicht von Manfred Lehmann gesprochen wird. Hm. Der hatte dann nämlich die Stimme von Stallone, was irrsinniger Käse war. Also das war schon mal, aber wenn wir mal von der Synchro absehen, war ich auch sauer auf Stirb langsam 3, weil mit dieser Stirb-langsam-Regel gebrochen wurde. Also weil nicht nur alles auf eine Stadt erweitert wurde, sondern weil auch John McClane plötzlich einen Sidekick bekommen hat.
Und wenn ja, Samuel L. Jackson, ne?
Ja, und wenn John McClane, wenn McClane für etwas stand, dann ja wohl ein Mann schafft es alleine, die ganze Welt auszuschalten.
Genau,
so.
Genau.
Da war ich mich wahnsinnig geärgert damals.
Ja. Aber es ist trotzdem ein guter Film.
Ja, mittlerweile finde ich ihn auch gut.
Hm. Was auch so interessant ist übrigens, weil es ja eine Rennie Harlan-Reihe ist, also ein Rennie Harlan-Film, ist, dass er parallel diesen Film und Ford Fairlane gemacht hat.
Wirklich?
Mhm. Also Ford Fairlane fertig und ist zu Stirb langsam 2 und hat parallel noch Ford Fairlane aber geeditet.
Ach.
Den haben wir nämlich vor zwei Wochen gemacht, Ford Fairlane. Und es ist der schlimmste Film der Welt.
Das geht. Da fallen mir aber nochmal spontan 10 andere ein.
Es ist zumindest auf jeden Fall der frauenfeindlichste Film der Welt.
Also okay.
Hat mich so geärgert über diesen Film. Ich habe irgendwann mein Notizbuch nach der Hälfte weg und habe mich geweigert, noch Notizen zu machen. So schlimm fand ich den.
Krass.
Und wir sind hier einiges gewöhnt. Und deswegen fand ich es so interessant, dass er gerade diese beiden parallel gemacht hat.
Aha.
Aber dann hat er sich für Ford Fairlane vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel Mühe gegeben und hat sich eher auf Stirb langsam konzentriert.
Ja, aber Leute, ihr wisst ja, wie das ist. Das haben wir ja vorhin gesagt. Ne? Da kriegst du einen Anruf und dann heißt es, sei um 10 Uhr da, weil du drehst einen Film. Ja, und dann entscheidest du dich hinzugehen oder nicht.
Ja.
Und manchmal gehst du hin und bist einfach dann auch nicht anwesend.
Manchmal machst du dir einen Toast und bleibst liegen.
Hätte er das mal gemacht. Nun gut.
Okay, aber Stirb langsam 2 ist auf jeden Fall super. Der Gag ist, dass ich den vor einem halben Jahr zum ersten Mal gesehen habe.
Ever?
Ja, weil ich vergessen habe, dass es den gibt. Ich dachte immer, der mit Samuel L. Jackson ist 2. Und dann bin ich über den irgendwie gestolpert und dachte, hä, was ist denn das für ein Teil? Und dann meintest du nämlich noch, das ist Teil 2 oder vor einem Jahr war das oder so. Und ich so, hä? Und dann habe ich den geguckt und habe den zum ersten Mal gesehen.
Ja, da war ich wahnsinnig
irgendwie
sauer.
Ist mir das so durchgerutscht, ich weiß nicht warum.
Da hätte ich dich gern hier rausgeschmissen.
Ja.
Oh, ja. Da, 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 da. Ab welchem Punkt fangt ihr euch mit Dingen zu beschmeißen?
Das dauert noch sehr, sehr lang.
Es ist immer so lustig. Meine Mutter kann ja, auch mal für alle Hörer da draußen, kann ja die Lindenstraßenfolgen nicht hören, weil wir diskutieren und ärgern uns ja. Wir ärgern uns ja immer nur gegenseitig. Ne? Das ist ja nie ernst gemeint. Und meine Mutter kann es aber nicht hören, weil sie, oh nee, ihr streitet euch da, das kann ich nicht hören und so. Und das ist so lustig, weil, ich weiß nicht, wir haben uns vielleicht 2-mal gestritten, seit wir zusammen sind. Also deswegen, das gibt es eigentlich gar nicht.
Das
aber
stimmt.
Wir necken uns halt viel nicht.
Und das tut ja, was sich liebt.
Eben.
Genau.
So, wir fangen an mit einem nackten Mann.
Ja, bitte. Entschuldige bitte, da habe ich doch echt schallend gelacht. Ja. Warum? Ja. Ihr macht das doch auch immer, ne?
Ja,
ihr zieht euch, ne, für
absolut.
Kampfsportübungen du, zieht ihr euch nackig
damit
aus.
Damit alles einfach, ist ja immer schöner, wenn einfach alles frei fliegt.
Ich habe mir ja überlegt, wie wäre, wenn man sowas, träumt ja auch manchmal davon, wie wäre das, wenn man sowas mal im Supermarkt machen würde? Einfach so, was würde passieren?
Aber
also ich,
die Kampfsportübungen,
es würden ein paar Omas,
sein?
Pass auf, nee, es würden ein paar Omas mit ihrem Wagen vorbei, also zu meiner Zeit, hättest du das nicht gesehen? Also sie würden so dass man es hört, dass sie wissen, dass man es hört, aber sie würden dich nicht direkt ansprechen, würden dann so, also das ist ja nicht, also zu meiner Zeit, würden dann aber so an dir vorbei, so passiv-aggressiv, glaube ich. Und dann würde irgendwann der Mensch kommen, entschuldigen Sie,
Wir müssten gleich die Polizei rufen. Ja. Oder sie ziehen sich was an. Übrigens, hübsches Tattoo.
Es wäre schön, wenn sie sich was anziehen. Sie machen uns alle ein bisschen nervös.
Da ist mir eingefallen, ich glaube, das wurde uns sogar früher in der Schule gesagt von unserer Lehrerin.
Dass ihr euch nicht nackt in den Supermarkt
stellen sollt? Wenn uns jemals ein Exhibitionist aus dem Gebüsch uns gegenüberspringt und seinen Mantel öffnet,
lachen.
Dann soll man sagen, ach, das ist aber interessant. Man sollte sehr interessiert sein, genau, weil der will, dass man sich erschreckt.
Finde ich eine wahnsinnig schwierige Anweisung für ein Kind.
Ja. Fällt mir jetzt gerade auch auf, dass das so, irgendwie seltsam ist.
Ich soll in eine Diskussion mit dem Sexualverbrecher einsteigen. Okay, nicht wegrennen, einfach konfrontieren.
Genau.
Aber als Kind hat man da auch gar nicht so eine Angst, glaube ich.
Meinst du?
Mir ist das passiert.
Ein Exhibitionist?
Echt?
Ja, hinter einer Mülltonne. Oh, auf dem Schulhof.
Nein. Oh, krass.
Kam dann auch raus und ich fand es übrigens überhaupt nicht schlimm. Ich habe das so nebenbei meiner Mutter abends erzählt. Also ich war noch wirklich zweite Klasse oder so. Und weil ich das so, ach, weißt du, was mir heute passiert ist? Und das hat mich auch überhaupt nicht berührt, weil der hat dann, und dann hat er so gelacht und ich so, hä? Und dann ist der weggerannt und dann hat mich, das war das auch sofort, ich habe weitergespielt. Meine Mutter ist ausgeflippt natürlich.
Ja, klar.
Und dann hat sich rausgestellt, dass der da tatsächlich schon etwas länger unterwegs war und den hatten sie dann auch eine Woche später und so. Und aber ich habe, mich hat das quasi nicht, also... Ich bin ja auch sehr normal geworden.
Trotzdem liebe Exhibitionisten da draußen, auch wenn es für dich nicht so schlimm war. Stimmt. Also grundsätzlich
das
ist das
will ich jetzt
keine
auch nicht
schöne,
als Message, dass
keine
das,
feine Art.
Dass es mir mein Leben versüßt hat. Weit wollte ich jetzt nicht gehen. Nee, es ist natürlich auch total schrecklich, dass der auf dem Schulhof war.
Das geht gar nicht. Ja, aber in dem Film Stirb langsam 2, da steht er da tatsächlich
in seinem Hotelzimmer
und macht alberne Übungen. Weißt du, was ich mich ja immer frage? Da sitzen ja Menschen zusammen, die schreiben so Drehbücher. Ne? Ja. Da muss auch einer, wer kam auf die Idee und in welchem Zusammenhang kam der auf die Idee zu sagen, ey, und dann ist das total geil. Unser Antagonist, den führen wir ein, nämlich splitterfasernackt und der macht dämliche Kampfsportübungen vorm Spiegel.
Also erstmal hat er ja einen super Body, muss man ja neidlos anerkennen.
Das hat mich erinnert an Christian Bale in American Psycho so ein bisschen. Dieses ganz kantige auch, weil der auch so ein kantiges Gesicht
hat. Genau, und dann hat er, und dann soll das ja so ein bisschen, weil der macht ja diese Übungen, macht er ja so ganz langsam. Das ist ja irgend so ein
so Tai Chi-mäßig.
So Tai Chi-mäßiges.
Ja, habe ich auch gedacht, Alexander hat gesagt, das ist kein Tai Chi. Ja. Ja. Ist alles andere, es soll, glaube ich, auch irgendwie nur für die Kamera.
In der Trivia steht Martial Arts.
Genau.
Und dann macht er das ja so langsam und dabei muss man ja so anspannen, da muss man auch die Muskeln dabei so anspannen und die sieht man natürlich am besten, wenn derjenige auch nackt ist. Und das zeigt uns ja auch, dass er so eine gewisse Kompromisslosigkeit lebt.
Ja, ich finde, das stellt ihn auch sofort als jemanden vor, der vor dem man Angst haben muss.
Der also morgens auf irgendwelchen Spielplätzen steht? Nein. Nein.
Nee, der vor dem man irgendwie Angst haben muss, weil der wirkt so, dass dem quasi von außen alles egal ist. Hauptsache, er ist quasi perfekt für die Sache. So.
Wie man in Köln sagt, der ist sich für nichts fies.
Der ist sich, ja, genau. Ja, oder er könnte tatsächlich so auch nackt in, warum habe ich das Thema immer mit draußen und so? Es steckt in mir eine Exhibition.
Oh, hat er Fenster aufgehabt?
Nein, aber denn, dass der so abgehärtet ist, weil man ist, macht sich ja auch verletzbar, ne? Und verletzlich, ne? Wenn du irgendwo nackt bist und dann auch noch möglicherweise kämpfst, ne? Knistert das hier. da machst du dich ja verletzbar. Das ist ja so ein bisschen wie bei den Nibelungen. Ja. Da ist dann ne, das Eichenblatt. War das ein Eichenblatt, womit...
auf jeden Fall, ob es Eiche war, würde ich nicht unterschreiben. Aber
nee, komm, da bin ich jetzt auch nicht sicher.
Ein Blatt, das Siegfried auf die Schulter.
Es war ein Feigenblatt, glaube ich.
Nee, Feige ist doch, das war doch am Rhein, da wachsen doch keine Feigen.
Das war auf die Nummer mit Adam und Eva.
Nee, ich glaube, Feige war auch das hier mit der... Hinten mit der...
Feige ist doch Adam und Eva.
Adam und Eva.
Ja, das ist doch ein Feigenblatt, oder?
Genau,
nicht?
Da sind wir jetzt ganz weit. Werte Zuhörer, falls da noch mal jemand.
Also, da wäre es schön, wenn wir uns da insgesamt mal über die verschiedenen Blättersorten. Also
aber es macht ihn natürlich irgendwo. Aber verletzbar ist er aber nicht, weil er stahlhart ist, weil der eben auch wahrscheinlich im Eisfach.
Glänzt auch toll, der Körper, muss man sagen. Aber das ist das ja wahrscheinlich, da bist du wahrscheinlich auch auf einer richtigen Fährte, dass man sagt, dass normalerweise Nacktheit Verletzlichkeit ist und bei ihm man merkt, dass der stahlhart ist, obwohl er nackt ist. Das konterkariert das ja ganz schön und macht ihn noch viel härter, lässt ihn noch viel härter erscheinen, als wenn er jetzt da im Anzug sitzen würde.
Genau.
Oder in so einem Spandex-Trainingsanzug.
Genau.
Ich fand auch super die Choreografie, die natürlich, wenn man sie mal im realen Leben denkt, total albern ist, wie perfekt die alle aus ihren Hotelzimmern rausgekommen sind, als er dann losgegangen ist und sich mit seinen Männern quasi...
Ja.
Was ich aber übrigens...
Und ihr Kostüm ist übrigens, ihre Verkleidung, um nicht aufzufallen, ist die wütenden Schenker. habe ich sie genannt, weil jeder hat super wütend so ein Geschenk unterm Arm.
Ja, aber das ist ja grundsätzlich in diesen ganzen Filmen, ne? Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, ich durfte ja durchaus auch schon mal so Castings für solche Actionfilme, also denen beiwohnen, weil ja. Alexander des Öfteren für solche internationalen Castings zur Verfügung stehen
Alexander,
muss.
Alexander
mein Mann, genau, Mann, mein genau. Mann, auch Schauspieler. Und man macht ja heutzutage so E-Castings. Mhm.
Wo man das und dann so zu Hause
du machst das zu Hause und genau, und da können wir innerhalb von 3 Minuten ein komplett eingerichtetes Studio aufbauen, so Mary Poppins-Style, ja, macht genau. die Tasche auf und auf einmal steht da ein Studio. So, und ich fungiere dann immer als seine Anspielperson.
Ja.
Das heißt, er spielt vorne vor der Kamera und ich spreche dann immer alle anderen Rollen ein, was unter Umständen dann für so Actionfilme. Was haben wir schon gelacht, ja? Weil da muss man dann ja auch so gucken.
Ja.
Und da muss man so schreien. Ich war schon mal 300 Wikinger. Und da musst du so gucken. Und hey, Bruce Willis kann ja auch so geil so gucken.
Ja.
Was macht der für einen, aber alle, ne? So Gesichtskasperei.
Ja.
Ja.
Das finde ich unglaublich. Das musst du dir erarbeiten. Das kannst du nicht einfach so. Das muss ja ganz klar sein, wenn du Action spielst. Musst du, dann darfst du ja nicht das wegspielen und unterspielen. Ja. Und,
ich finde aber auch, muss man auch sagen, wenn wir.
Spielt immer für die letzte Reihe.
Schon um direkt auf den Film einzugehen. Ich finde, Bruce Willis ist in Stirb langsam 2 absolut on the top of his game. Ich finde, er war kaum in einer Phase seiner Karriere so on point, wie er in dem Film ist.
Ich wollte ja immer mit dem schlafen jetzt. So, jetzt ist es raus.
Ist okay.
Vollkommen nachvollziehbar. Ist
völlig okay.
Geht glaube ich, allen am Tisch so. aber nur, als er noch Haare hatte. Danach war er für mich sofort unattraktiv.
Ach nee, ich mag das ja.
Ich auch.
Ich mag Männer ohne Haare.
Ich auch.
Ich finde das sexy.
Ja, ich nicht.
Also ich finde, glaube ich, ich habe nie eins oder das andere vorgezogen, aber ich finde ihm steht die Glatze auch sehr gut.
Mhm. Nee, ich finde, der hat keine schöne Kopfform.
Aber wir haben halt leider recht jetzt. Also weiter.
Jetzt leider recht, weiter.
Schlimm wurde
es,
als der, Haaransatz schon so weit nach hinten gerutscht war, dass der vorne noch so ein Haarlandesteg bis auf die Stirn hatte. Das sah nicht gut aus. Das war nicht schön.
Ja, das ist immer diese Übergangszeit, wo der Mann es akzeptieren
muss. Ja, man muss es zulassen, ganz wichtig. Aber das hat er doch schnell gemacht.
Das stimmt. Relativ schnell hat er sich dann entschieden, dass das Quatsch ist. Das stimmt. Naja, auf jeden Fall, die Terroristen gehen aus dem Hotel raus, Geschenke unterm Arm, wo irgendwelche Sachen, irgendwelche Bomben und lauter Gedöns eigentlich drin sind, Tarngeschenke sozusagen, um auf dem Flughafen.
Die aber auch so düster eingepackt sind.
Ja.
Das finde ich auch so lustig. Alle so super dunkles Geschenkpapier und sie gucken so grimmig in die Mäntel und jeder hat sich erstmal gedacht, oh Gott, da wird aber jemand beschenkt, der richtig geliebt wird.
Der so richtig verdient hat.
Ja.
Was wahnsinnig interessant ist an Rennie Harlin-Film, ist mir da mal wieder aufgefallen, und wenn man es vergleicht, ist es wirklich in allen Rennie Harlin-Filmen so. Bei Rennie Harlin ist überall Nebel. In geschlossenen Räumen.
Stimmt, ist mir auch aufgefallen.
Überall.
Der Tower, das war total hip zu der Zeit.
Ja. In diesem Tower-Raum, wo die sitzen, da sieht es aus wie in einem Club, weil nur so rotes Blinklicht und der Nebel. Ich dachte jetzt gleich, warum, ich meine, die müssen da arbeiten, kann mal einer Licht anmachen für die? Also dachte ich ganz ehrlich, es kann doch nicht sein, dass sie mal das Deckenlicht anmachen. Ich würde gerne diesen Zettel hier lesen, hallo?
Weißt du, ich war ja total verzweifelt, weil ich dachte zum Beispiel New York City, ne, auch immer diese dampfenden Gullideckel. Das letzte Mal, als ich in New York war, ich war entsetzt. Ich fühlte mich auch belogen so ein Stück weit irgendwie.
Stimmt.
Weil die qualmen gar nicht da, die Gullideckel. Und außerdem, aber man muss ja sagen, in den 90ern war dieser ganze Rauchquatsch, Haze. Ich weiß noch so an den Sets immer so, los jetzt, Haze, schneller. Und nie weniger, nie mehr. Und durchgedreht.
War immer Martin Semmelrocke dafür zuständig.
Genau. So, alle dürfen jetzt rauchen am Set.
Ja, Mama Haze.
Mach doch Haze, aber mehr. Ich wollte doch rauchen. Nein.
Ja, das stimmt. Aber das ist echt bei Rennie Harlin mir krass aufgefallen, weil der natürlich auch jemand ist, der wahnsinnig gerne auch mit Licht gearbeitet hat und mit diesen Schattenspielen im Nebel und so. Mhm. Das kommt in dem Film ja auch wieder sehr deutlich zum Tragen. Das fand ich echt, also wie diese in dem Tower, diese auch, also am Anfang, als John McClane dann da in die Polizeiwache geht und das erste Mal diesen Police-Chef, der ihm den ganzen Film über richtig hart auf den Sack geht.
Carmine.
Auch uns übrigens.
Uns übrigens auch. Super Nafo-Charakter. Als er den das erste Mal trifft, diese ganze Polizeiwache ist so neblig, das ist echt ein absoluter Albtraum.
Ja, aber zu der Zeit, wie wir auch in dem Film sehen, durfte man noch ordentlich rauchen an öffentlichen Plätzen.
Stimmt. Wir können es ja auch noch alle wahrscheinlich daran erinnern.
Seid ihr Raucher? Nee, ne?
Wir waren beide Kettenraucher.
Ja, Eko auch.
Ja.
Seit 2 Jahren jetzt.
Und wenn ich sehe,
ich habe
cool
ja auch früher
Bruce
in Flugzeugen oder auch in der Deutschen Bahn, habe ich auch immer im Raucherabteil gesessen.
Ja, ich auch. Ja. Boah, Deutsche Bahnraucherabteil, wisst ihr noch, das war immer Horror.
Die Ledersitze.
Ich habe da aber auch, ich hab da auch immer noch gesessen, als ich nicht mehr geraucht habe, weil da keine Kinder waren. Da war immer ruhig. Das war im Prinzip gleichzusetzen mit dem Ruheabteil. Deswegen habe ich immer im Raucherabteil meine Sitzplätze gebucht.
Aber da ist man immer mit so krassen Kopfschmerzen rausgekommen, weil da echt jeder wie blöd drin geraucht hat. Das war echt krass.
Ja, auch diese Kunstledersitze, die man dann, ne, früher sind wir ja immer noch gereist hier in diesen Schlafwagen und wenn es den Schlafwagen nicht gab, dann gab es den Liegewagen und dann musste man diese Sitze ausziehen und dann lagst du mit der Nase in dieser miesen Kunstleder. Oh, mir wird schlecht.
Und dann immer und dann vor allem immer diese Mini-Aschenbecher irgendwann in der Armlehne, wo du so zwei Zigaretten reingekriegt hast und dann muss man so stopfen und so.
Eklig.
Ich fange trotzdem irgendwann wieder an.
Ich fand aber Rauchen auch immer cool.
Ich fand Rauchen auch super.
Also jetzt, wo ich auch Bruce Willis wieder habe, brauchen sie den Stefan.
Wenn ich ganz alt bin und
mega Bock bekomme.
Ja, weil er auch so geil raucht. Ja.
Wenn ich ganz alt bin und alles egal ist, fange ich wieder an.
Nee, dann nehme ich Heroin, habe ich mir überlegt.
Ja, auch gut.
Also, weil
auch
dann ist ja egal. Ja.
Dann ist aber wirklich egal. Ja. Also auch wenn du es dann genommen hast.
Ich würde dann schon gern noch 2-3 Monate. Oh, so hat jeder so sein Alltagsding.
Ja.
Da freut sich ja auch irgendwie... hier die Rentenzahlstellen müssen sie uns nicht mehr so lange auf dem Schirm haben.
Genau.
Also ich werde auf gar keinen Fall hier mit so E-Zigaretten anfangen.
Damit habe ich ja aufhören können.
Ah, wirklich?
Ja, ich habe dann die Nikotindosis runterdosiert.
Wann hast du aufgehört? Letztes Jahr?
Nee, vor 2 Jahren.
Ah, ja.
Jetzt am 1. September hat sich es jubiliert, sagt man das so?
Ja, ja, vielleicht. Also ab jetzt, ja.
Ab jetzt, ja. Ja, mit so einer E-Zigarette, das war super. Ja.
Und du, wann hast du aufgehört?
Vor 8 Jahren, glaube ich, oder so. Da, meine Tochter wollte das gerne und ich wollte das nicht, aber dann habe ich gesagt, naja, komm, dann. Und dann habe ich morgens mich aufgewacht und dann hatte ich nur noch eine Kippe in der Schachtel und habe ich gesagt, dann kaufe ich mir jetzt einfach keine neuen mehr. Und dann habe ich das halt so gemacht.
Ja, super.
Musste dann am gleichen Tag einen 8-türigen IKEA-Schrank aufbauen, das hat geholfen. Was ich da umsetzen konnte und so und loswerden konnte, das war sehr, sehr hilfreich.
Und jetzt gehst du 10 Kilometer joggen. Das ist eine jetzt gute Entwicklung.
10 Kilometer joggen?
Ich bin am Sonntag auf dem Lauf.
Krass. Boah, das kann ich ja gar nicht, da tut mir der Rücken so weh. Na, ich kann leider nicht
joggen. Mir tut auch der Rücken weh beim Joggen, aber dann muss ich da überall hinwegsehen.
Echt?
Also ich will jetzt auch so Rückenübungen mal anfangen und so. Aber
ja, kann ich ja Yoga sehr empfehlen.
Na.
Sollen wir einfach mal
Ich habe 2005 aufgehört.
Oh, ich habe es hier am kleinen Finger, habe ich gehört. So diese Bewehchen, so Altersbewehchen.
Hast du eigentlich die Prämisse, hast du gesagt
schon,
ne? Ja, okay. Wir können ja mal ganz kurz eine Sache, die ich für den ganzen Film gerne mal besprochen hätte, die mich sehr beschäftigt hat.
Ja.
Also, ja.
Ja.
Sonst, ich würde es noch mal ganz schnell erklären. Ich meine, den hat wirklich jeder gesehen, oder?
Nee, komm, sag noch mal, weil du hast ihn doch erst.
Stimmt, du hast ihn jetzt erst zum zweiten Mal gesehen.
Stimmt,
also die Idee ist, dass Terroristen den Flughafen von, ich weiß gar nicht, wo ist das, Washington oder so?
Dallas.
Oder wie sie in der deutschen Synchro sagen, Dallas.
Ja.
Einige Male.
Dass Terroristen den Flughafen übernehmen, indem sie in der Nähe eine alte Kirche, eine leerstehende Kirche besetzen, an der entlang so die Hauptkommunikationsadern dieses Flughafens fließen. Dadurch können sie das, weil sie so ein mobiles...
Sie bauen quasi einen neuen Tower.
Sie bauen einen mobilen Tower nach und übernehmen die komplette Kommunikation des Flughafens und haben damit den kompletten Flughafen unter Kontrolle, können entscheiden, welches Flugzeug landet, welches nicht und können vor allem nicht nur Licht auf der Landebahn an- und ausmachen, sondern auch das so umprogrammieren, dass die Instrumente der Flugzeuge eine andere Flughöhe angezeigt kriegen oder eine andere Bodenhöhe angezeigt kriegen, als es tatsächlich gibt, weswegen sie dann als ein Exempel statuieren und ein Flugzeug in den Boden crashen lassen, das denkt, dass erst in 200 Fuß der Boden kommt und dann ist aber schon da. Also man sieht ein perfider Plan und das tun sie, weil sie eine Maschine abfangen wollen, in der ein, ich glaube, südamerikanischer
Diktator,
Militärgeneral sitzt, den sie befreien wollen und mit dem sie sich absetzen wollen.
Hattet ihr nicht auch das Gefühl, ich meine, der Film ist toll und die Story ist toll, aber dass man das hätte irgendwie leichter machen können, diesen Typen?
Irgendwie, dann hätte man ja den Film nicht machen müssen.
Ja, ja. Aber manchmal dachte ich so, okay, die haben jetzt echt so einen kompletten neuen Tower in dieser Küche aufgebaut. Wer hat denn das denn vorgeschossen eigentlich?
aber das finde ich das Gute an dem Film, dass alles so wahnsinnig kompliziert ist.
Das stimmt.
Das macht es irgendwie aufregend.
Die Story ist irre komplex und die kommen ja echt an 3000 verschiedenen Ecken noch mit einer anderen Wendung, irgendwie natürlich absurder, es wird ja immer absurder alles. Ja. Aber was ich so klasse finde, dass das gesamte Drehbuch rein dramaturgisch beste alte Schule ist. Ne? Da passiert nichts ohne Grund. Ja. Ja, alles wird, jede Wendung haben sie dann 10 Minuten vorher schon vorbereitet, dass du ganz genau weißt, deswegen ist, und das ist einfach großartig. Ja. Wer hat das Buch eigentlich geschrieben?
Kannte ich nicht, also habe ich gelesen, aber wahrscheinlich hat er auch andere Bücher geschrieben, die ich kenne. Aber
mich haben die Wendungen auch echt überrascht, also vor allem die eine große, dass der General dann mit dem unter einer Decke steckte.
Ja.
Das hatte ich auch vergessen zum letzten Jahr.
Warum hat er dem einen die Kehle durchgeschnitten?
Weil das der einzig Neue war, das haben sie vorher kurz erzählt, dass der Neue im Team ist und er ist so aufgeregt. Er hat dann erzählt, ich bin aufgeregt, dass ich jetzt bei euch sein darf.
So, super cool. Und schade, dass ich bei euren anderen Einsätzen noch nicht dabei war und so, das klang alles so toll.
Und dann sagt er, das finde ich auch schade, dann müsste ich das nämlich jetzt nicht machen und dann schneidet er ihm die Kehle durch.
Ja, ich habe tatsächlich, ich würde mal sagen, nur 90% verstanden von 100, weil ich gucke die Firma mal auf Englisch.
Ja, okay.
Ich finde ja, dass die deutsche Stimme von Bruce Willis viel, viel besser ist als seine Originalstimme. Die ist nämlich unglaublich hoch. Wusstet ihr das?
Ja, ja. Ich habe auch schon mal, also von den aktuelleren Filmen.
Oder hat sich einfach dran gewöhnt.
Ja, das ist sowieso immer, glaube ich. Ich verstehe auch nicht, wie die Amis es mit Arnold Schwarzeneggers Originalstimme aushalten. Ich bin ja froh, dass er für uns, obwohl es seine Sprache ist, in einer anderen Stimme
hat. Der hat ja auch nicht so viel geredet.
Ja, nee, aber so dieser, naja.
Terminator musste ja immer nicht so.
Ja, der hatte sowas Kehliges in Originalstimme.
Ja, vor allen Dingen hat er halt diesen, sein Dialekt fügt halt nicht dazu bei, dass er als Terminator ernst genannt wird. Also wir nehmen ihn halt ernster. Ja, für die Amis ist das eine Komödie. Ja.
Und dennoch hält die das nicht ab, den zu wählen. Nee, ne? Und ihn zum Senat.
Und er ist jetzt gerade mittlerweile auch ganz geile Anti-Trump-Videos.
Ja, der ist
immer
super.
Der gibt so gut Gas.
Ja, und der macht es lustig.
Na, ja, das stimmt.
Was ich aber besprechen wollte, jetzt für die Prämisse quasi.
Er ist ja auch, um den Bogen mal wieder zu schlagen, Schwarzenegger war ja einer der drei Mitteilhaber neben unserem Hauptdarsteller Bruce Willis an der Planet Hollywood-Kette.
Ja, wirklich, also wir können uns nicht mehr vorstellen, dass es die nicht gibt.
Es gab eins in Deutschland, Oberhausen war das einzige Planet Hollywood in Deutschland.
Ja, irgendwie an so einem absurden Ort.
Im Zentro, wie es ja heißt, wie Mickey Beisenherz mir beigebracht hat. Er hat mich ja wochenlang ausgeschimpft, weil ich Centro gesagt habe. Er hat gesagt, das heißt bei uns Zentro.
Ach, er hat sofort Berliner.
Er hat Berliner, obwohl er aus dem Pott kommt.
Aber das machst du ja auch, oder denkst du zumindest, dass du es machst?
Absolut.
Ich mach das auch. Ich bin da wie ein Schwamm, ist ganz schlimm, egal wo ich bin. Ich muss mir immer so Pseudo-Dialekte drauf schaffen.
Du bist aufgewachsen in Oldenburg, ne? Genau.
Und schlagartig werden die Vokale wieder länger. Da war ich, im Amadeus war ich nicht so, weil da waren mehr so die Edelrocker.
Ah ja. Verstehe.
Und ich war.
Also, so wie du.
Da sind wir mit Fritten und Bier mal aufgetreten.
Ach, wirklich?
Deswegen ist das der einzige Laden, den ich kenne in Oldenburg.
Ja, weil da gab es nämlich auch noch die Metro.
Ah, ihr wart ja auch super. Edelrocker.
Naja, absolut.
Wie hießen die noch? Was sind die damals? Die mit schönen Haaren immer. Die wild waren, aber schöne Haare hatten.
Naja, Edelrocker.
Edelrocker.
Oder Haarspray. Haarspray Metal.
Genau, Haarspray Metal. Genau, und die waren da so. Und ich war so entweder ganzer Popper oder gar nicht. So.
Also, oder so New Romantics nannte man die, glaube ich, auch.
Genau,
ne?
Das war ich nicht.
Ja. Aber klar, wenn man aus Oldenburg kommt, dann saugt man natürlich alle Dialekte auf, weil da gab es ja keinen.
Ja, aber ich sauge auch so Ticks auf von anderen Menschen, ist ganz schlimm. Wenn ich zu lange mit jemandem zusammen bin und der macht irgendwie lustige Sachen, irgendwie der Oberlippe, so irgendwie so Zeug, neulich auch mit einer Kollegin, die macht immer so, wenn die redet, stülpt die Lippe so und ey, komm nach Hause, meine Familie guckt mich vollkommen entgeistert an, was ich denn da mache und ich merke es irgendwann dann gar nicht mehr. Na. Bedenklich.
Aber du bist ja dann eigentlich die perfekte Schauspielerin. Wenn du sofort jede Rolle so annehmen kannst, die
ja,
so
aber Schauspieler machen das ja mit Absicht. Ja,
also bei dir passiert das dann, also bei dir muss quasi passieren. Immer laufen in der Hoffnung, dass du...
mach die scheiß Kamera an, ey. Lass sie anfangen.
Irgendwann passiert's.
Irgendwann passiert's, genau. Gut.
Also, die Sache, über die ich unbedingt gerne reden möchte, die jetzt vielleicht mittlerweile auch etwas größer ist, als sie jetzt hier am Ende sein wird, ist Telefone in Flugzeug.
Ja, bitte. Sag mal, aber könnt ihr mir das jetzt mal erklären? Warum darf man mit Handys nicht telefonieren? Weil es dann heißt, wir stürzen alle ab und müssen sterben. Aber ein Handtelefon durfte man bedienen.
Ich glaube, dass das ein anderes System ist.
Ja.
Aber was mich viel mehr fasziniert hat, ist, dass quasi sie einen so auf Zukunft, wir haben jetzt hier ein Telefon und so die Technik, hihihi, aber das gibt's jetzt überhaupt nicht mehr, oder? Nee. Aber und vor allen Dingen, dass da auch eins so hängt, wo Public Telefon draufsteht, wo einfach jeder hin kann. Ja. Das wurde ja ein paar Mal gezeigt, das hing, das konnte aber einfach jeder benutzen.
Weißt du, gibt es nicht doch in der First Class immer noch so für riesen Überlandflüge, gibt es nicht noch so Telefone in den Sitzen?
Meine ich nicht mehr. Ja, vielleicht, aber der Film hat so ein bisschen suggeriert, dass das quasi was sein wird, was es in der Zukunft ja überall geben wird. Und was ich aber noch interessant fand, ist, dass sie es nicht geschafft haben, die Flugzeuge zu kontaktieren. Außer halt die Leute mit dem Telefon konnten überall hin telefonieren. Ja, sie haben doch so ein Riesending daraus gemacht, dass sie nicht richtig mit denen kommunizieren können, dann jetzt heimlich über diese Radiowelle und so. Ja. Und der Typ nimmt sich einfach das Telefon, geht auf Klo und telefoniert.
Nein. Sie haben ja auch gesagt, die mit Telefon haben wir angerufen. Die Flugzeuge, die Telefone haben wir angerufen.
Aber es war nicht das. Ja, aber es war nicht das, weil in dem waren wir ja, wo dann plötzlich die Radiosache durchkam.
Ja, ey, Wetten, da gab es eine richtige Krisendrehbuchbesprechung wegen genau diesem Faktor.
Aber ich habe mich trotzdem gefragt, da ich das so lustig fand, diese Idee, dass in einem Flugzeug in der auch normalen Klasse, ich meine, es war sowieso erste Klasse, wo die da saßen, aber dass da einfach ein Telefon an der Wand ist, wo Public Phone, was man einfach benutzen kann. Ja, ich würde gleich auch kurz mal zu Hause.
Also, ja, weißt aber du musst so ja, aber das fand ich so cool an diesem Telefon. Ja. Du musst ja dann immer deine Kreditkarte da reinpacken und dann so eine Lasche nach oben ziehen. Ja. Und die bleibt dann da drin, solange du telefonierst.
Aber ich würde das halt machen, wenn es das gäbe. Aber das gibt es doch nicht.
Ja, aber ich kann mich erinnern, dass
vielleicht das natürlich, damals... Du hast natürlich recht, in der ersten Klasse kann das natürlich sein. Oder dass sie zumindest eins haben, was sie dir dann bringen können. Oder
ich kann mich auch noch daran erinnern, dass das...
auf der Air Force One gibt es das.
Ich kann mich auch noch erinnern, dass das so super krasse Tarife waren. Also da hat dann wirklich die Minute... Telefonat
3.000 Euro
Mark. Hat, ich glaube, in 10 Sekunden irgendwie 20 Mark gekostet oder irgendwie sowas. Also super übertrieben.
Und dann haben sie ja gesagt, von den 18 Flugzeugen hatten 5 ein Telefon, 3 haben sie erreicht, wo ich so denke, wieso haben sie die anderen nicht erreicht? Wo sind denn die Leute? Das klingelt. Also besetzt.
Eben nicht in Flugmodus geschaltet.
Da war auch dieser scheiß Journalist, der die ganze Zeit das Telefon besetzt.
Aber es klang so ein bisschen wie, da ist gerade keiner.
Ey, aber könnt ihr mir noch mal ganz kurz helfen?
Ihr habt alles widerlegt, was ich gesagt habe. Aber das finde ich gut. Dafür sind wir
hier. Findest du gut, okay, ja?
Cool. Mit dem Journalisten, ne? Ja. In Teil 1. Was hat der nochmal gemacht? Weil es gibt doch diesen Dialog zwischen der Frau Holly und ihm, dass sie sich auf 50 Meter irgendwie von ihm entfernt halten muss. Mhm. Was war denn in Teil 1 nochmal?
Ich konnte mich auch nicht erinnern, das habe ich auch als Frage hier stehen.
Er hat ja in Teil 1 irgendwie, während John McClane im Horus war und dann bekannt wurde, dass es John McClane ist, ist er zu dem Haus von Holly gefahren und hat die Kinder interviewt und gefilmt und gesagt, irgendwie, euer Papa ist in Gefahr oder so. Und dann, was sagt ihr dazu? Ja. Weil er so eine Story haben wollte. Und ist Holly hat das mitbekommen, ist raus und hat ihn dann K.O. geschlagen.
Und also er hat sie daraufhin verklagt.
Und deswegen darf sie sich nicht mehr. Und deswegen hat er jetzt immer noch so eine Angst vor der. Und deswegen hat die den auch so gefressen. Weil dadurch die Terroristen plötzlich gesehen haben, dass John McClane Familie hat und wie die Kinder heißen und so.
Stimmt, ja. Ja, die Kinder tauchen ja gar nicht auf im zweiten Teil, ne?
Nee.
Obwohl es so kurz vor Weihnachten ist.
Da sind sie bei den Großeltern, sagen sie ja.
Ach, das wird angesprochen, ist mir durchgerutscht.
Ja, er sagt zu Holly am Anfang irgendwie so, pass auf. Weil er ruft sie ja, glaube ich, am Anfang an oder irgendwie kommuniziert er mit ihr.
Sie ruft ihn aus dem Flugzeug an, dass sie eine halbe Stunde zu spät kommt.
Genau, und dann sagt er, pass auf, wir nehmen jetzt ein Hotel, lassen die Kinder bei deinen Großeltern und machen uns irgendwie einen schönen Abend.
Wobei, warte mal, er ruft doch von so einem Münzsprecher an. Ja. Wie erreichen die sich eigentlich? Woher hat er die Nummer von dem Flugzeug?
Genau, das ist der Punkt, darüber haben die in dieser Besprechung geredet, das müssen wir doch irgendwie erklären. Da sagt der andere, nee, das müssen wir gar nicht erklären, wir sind hier beim Film, wir machen doch keinen Dokumentarfilm. So, hör doch mal auf mit diesen Fragen.
Ein Telefon, oder? Mit dem man telefonieren kann, das kann auch angerufen werden.
Absolut richtig.
Man
aber
auch
wer zieht denn da die Karte?
Ich kann mich
durch.
Auch tatsächlich erinnern, dass eine Zeit
lang. Muss er ja wie ein Irrer an die Münzen.
Eine Zeit lang gab es in Zügen, hatte quasi nur der Schaffner ein Telefon.
Stimmt.
Und in Notfällen konnte man da anrufen und dann haben die einen ausgerufen. Das dann stimmt. Musste man in die Schaffnerkabine und da telefonieren.
Echt?
Hm. Das stimmt.
Wo? Im ICE und so gab es das.
Wie in Hotels und in edlen Restaurants auch, ne? Da gab es dann immer hier.
Dann kriegt man dann so mit der längsten Schnur der Welt das Telefon so auf den Tisch.
Ja, aber in so edlen Restaurants hat das ja auch so einen Griff und so eine Muschel unten dran.
Ja, toll.
Und wie haben das Edelrocker gemacht?
Edelrocker?
Über ihre Haare telefoniert.
Die haben immer eins hier drin gehabt.
Genau, man sieht man ja nicht.
Schön.
So. Ja. McClane, was ich so geil an dieser Figur finde, das ist ja, kommt im ersten Teil schon zum Tragen, das ist im zweiten Teil von Stopp langsam, kommt das noch viel mehr zum Tragen. Was ich so geil an dieser Bruce Willis-Figur finde, ist, dass der immer in so Scheiße gerät, weil der Hammer neugierig ist. Und das finde ich so gut, weil es braucht gar,
der braucht gar keine Erklärung. Immer so und dann so,
Genau, es braucht gar keine Erklärung, dass er jetzt in irgendwas involviert wird und durch irgendeinen blöden Zufall, sondern er gerät halt einfach rein, weil er etwas sieht und dann sofort neugierig wird. Das finde ich so super, weil man sofort denkt, ja, alles klar, der ist halt, das ist halt einfach, der kann halt einfach nicht abschalten.
Da geht einer irgendwo lang mit so einem Dunk und die gucken so, nee, das, da will ich jetzt mal hinterher.
Genau. Aber das, auch das hat man viel gemacht zu der Zeit.
Ja,
ne?
Aber ich finde es auch gut. Also für mich klingt es auch tatsächlich, wenn man so ein so Polizist ist, der so, der ist ja so, will man uns ja sagen, das ist ja quasi sein, das ist er ja als Mensch auch einfach so. Und er hat ja auch gesehen, dass der eine Waffe hat und so.
Ja, genau, deswegen ist er dann auch neugierig geworden, weil er beim Aufstehen
und dass sie dann auch so, und dass vor allen Dingen jemand, der eigentlich erstmal aussieht, als wäre eine Privatperson, dann in so einem in so einer Tür verschwindet, wo eigentlich keiner rein darf. Ja. Und das war ja dann die
Gepäck.
Genau.
Gepäcksortierung.
Aber das fand ich auch total gut.
Ja, aber das macht er den ganzen Film durch. Das
auch sein
großartig.
Pulli ist gut.
Der Pulli?
Den am Anfang.
Super.
Ja. Kriegst du jetzt wieder bei Urban Outfitters.
Ja, ich habe tatsächlich so einen von meinem Vater.
Ja, so ein dein Vater ist John McClane?
Ja, jetzt kommt es raus. Deswegen kennst du mich ja so gut.
Genau. Aber dann kommt, und das fand ich dann nämlich auch bemerkenswert, dann kommt es ja zum ersten großen Showdown von 27 Showdowns in diesem Film.
Das stimmt,
in dem er diese zwei Typen sieht, die da also quasi in diesen Raum gegangen sind, wo das Gepäck sortiert wird, wo nur so Laufbänder in alle möglichen Richtungen sind, auf denen Gepäck läuft.
Ja.
Und dann fragt er die, ey, was machen sie da? Und dann fangen sie sofort an, auf ihn zu schießen.
Die
fangen
sofort an zu ballern. Mhm.
Und das ist so eine geile Action-Szene, die ist wahnsinnig spannend, wie sie sich alle voreinander verstecken und aufeinander schießen und hochspringen und runterfahren und hinfallen, was auch immer. Mhm. Und das finde ich so interessant, dass also gerade Rennie Harlan, der das immer mit einer gewissen Meisterschaft betrieben hat, aber sowieso auch der Actionfilm in den 90er Jahren, ich finde, dass der auf einer seiner absoluten Höhepunkte war, weil man gerade an so einer Sequenz erkennt, dass zu der Zeit der Raum immer noch total übersichtlich war in Actionsequenzen. Mhm. Also ich weiß, in diese Gepäckablage ist eigentlich total unübersichtlich, weil da kreuz und quer die Bänder laufen. Ich weiß aber jederzeit, wo im Raum wer ist von den Figuren, die sich da beschießen. Das und heutzutage wird dann einfach die Kamera gewackelt, wenn sowas losgeht und man weiß gar nicht mehr, wo ist der jetzt?
Ja, aber für sowas gibt man dann ja auch gar kein Geld mehr aus. Also ich meine, sowas kostet ja unglaublich viel Geld. Auch dieses ganze Räumen von diese ganzen Extras, die von rechts nach links.
Total.
Ne, also würde ich auch gerne nachher nochmal drauf eingehen. Unbedingt. Weil inszenieren von Komparsen in der Menge. Ja. Also da brauchst du echt, vor allem, du brauchst dafür Schauspieler. Ja? Das kannst ja nicht, ich finde, das sieht man oft in deutschen Filmen oder was mich dann ärgert ist, wenn du schlechte Komparsen hast, die das nicht gut spielen können. Und eines der schlimmsten Dinge ist Panik spielen und Angst spielen. So, ne?
Oder überhaupt Komparsen, die spielen wollen, sind eigentlich das
Allerschlimmste. Die wollen die immer. Also,
ja.
Ich hatte damals bei meinem ersten Film, den ich in meinem Regiestudium inszeniert habe, mein erster Kurzfilm, mit Christian Ulm unter anderem. Cool. Das war so eine 68er-Story und das hat in so einer WG gespielt, in so einer Bombenbastler-WG sozusagen, die so Mollys gebastelt haben und so. Und dann hatte ich so, war im Grunde genommen ein Ensemble-Film, ich hatte relativ viele Hauptfiguren und hatte dann aber noch so zwei, drei Statisten rumsitzen, damit das Bild irgendwie schöner ist und weil dann sollte so ein bisschen wie so eine WG sein, wo andauernd Leute abhängen und keiner weiß, wer das ist und so. Und dann, wie gesagt, ich war ja mein erster Film, Regiestudent und so und dann hatte ich noch einen Assistenten, der ein Kommilitone von mir war und das war, glaube ich, eine Assistentin, ich glaube, Frauke hat damals Regieassistenz gemacht. Egal. Auf jeden Fall saß dann da vor dem Plattenspieler, weiß ich noch, ein Komparse und dann habe ich so inszeniert und habe so die Auflösung mit dem Kameramann gemacht und so überlegt, wer was sagt und wann und so. Und während der ganzen Auflösung und während den ganzen Proben mit den Schauspielern hat der eine Komparse in jeder freien Sekunde immer gesagt, ja, da könnte ich ja dann das und das sagen. Und ich so, das passt gar nicht und so. Ja okay, und dann habe ich so weiter inszeniert und so und dann kam wieder irgendeine Stelle, und so, ja, da könnte ich ja dann jetzt das sagen. Ich bin wahnsinnig geworden. Ich habe irgendwann zu Frauke, meiner Regieassistentin, gesagt, bitte kümmere dich mal um den, mach den mal weg und sag den mal bitte, weil das funktioniert nicht. So, das war Irrsinn.
Ja, das ist lustig.
Ja, es gibt sehr spielfreudige.
Immer. Ja.
Auch sehr auskunftsfreudige.
Das ist jetzt ihre Chance.
Ja, nee, das ist auch so, ich habe mal so ein Gespräch zwischen zwei Komparsen mitbekommen, da sagte der eine zum anderen, na, ich habe ja hier auch schon mit dem Semmelrogge gedreht, der Martin und ich, wir sind uns da ganz nah.
Ja, das sieht Martin bestimmt genauso.
So. Ja, und der Lauterbach und ich ja auch. Ja, ja, den da wollte ich ja auch, sollte ich auch mitspielen, hatte dann aber keine Zeit. Mhm. Und hast du den Job dann gemacht? Ja.
Hätten ja fast die Dreharbeiten abgebrochen.
Ja, genau, so war es. Ja. Aber nochmal zu diesem Gepäckdingsbums. Ja. Ne? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil es sind ja immer so diese Arten und Weisen, wie dann die Gegenspieler sterben müssen. Mhm. Ne? Da haben sie ja auch durchaus virtuos im ganzen Film sich da ganz, ganz viele gruselige
Tode
Sachen
ausgedacht.
War das zu der Zeit 90er? Na okay, 90er war das schon in Ordnung. Hier so mit FSK und so, hat der FSK der Film? Weil die Nummer mit dem Gepäckband, wo der da so naja, wegschreddert.
Später aber mit dem, halt nicht, mit dem ne? Eiszapfen ist das sogar noch schlimmer.
Ja, das Eiszapfen genau. Im Auge schon. Ja. Ja, aber es gibt ja dann oft auch Kinoversionen und vielleicht haben wir jetzt quasi die DVD-Version.
Ich glaube, dass, also ich habe den damals im Kino gesehen. Ich war auf keinen Fall 16, ich muss unter 16 gewesen sein. Das habe ich im UCI im Hürthpark gesehen. Das war
sowas immer noch
weiß. Ja, das weiß ich, weil das war das erste Multiplex. Da gab es in Köln auch noch gar keins. Das war das allererste Multiplex, das bei uns in der ganzen größeren Umgebung überhaupt aufgemacht hat. Da sind so aus dem ganzen Rheinland hingeströmt, so, weil es einfach eines der ersten Multiplex im ganzen Rheinland war. Und das war einfach total aufregend, im Kino überhaupt Nachos zu essen, weil vorher gab es nirgendwo in einem Kino Nachos, da gab es Erdnüsse und Smarties, aber dass es Nachos mit Käsesoße gab, war eine totale Offenbarung. Ja. Und wir haben halt so viel Zeit wie möglich in diesem Kino verbracht. Wir sind mit den Rädern 2 Stunden hingefahren von Wesseling, einfach um da in diesem Kino zu sein. Ja. Und da habe ich es das erste Mal geschafft, in Filme zu kommen, für die ich noch zu jung war. Da habe ich mit 14 oder so Arachnophobia gesehen, der ab 16 war.
Oha.
Und da habe ich auch Stirb langsam gesehen und war wahnsinnig stolz, aber ich durfte da rein. Deswegen musste er eigentlich ab 12 gewesen sein, was aber nur dann möglich sein kann, wenn mindestens diese Eiszapfen-Sache rausgeschnitten
Kann ich mir war. Aber vorstellen, dass es da so Kinofassungen gab. Ah, ja.
Oder man hat sich damals nicht so richtig was bei gedacht, ähnlich wie
Na, die... Brüste waren immer okay, aber Gewalt eigentlich schon
Ja, Gewalt war krass geschnitten in Deutschland immer in so Filmen.
Ja. Also man hat ja immer diese 80er-Jahre-Komödien, wo du die ganze Zeit Brüste siehst.
Ja.
So, aber Gewalt ist halt total rausgekommen.
Aber keine nackten Brüste. Nee. In amerikanischen Filmen gab es.
Aber hatten wir jetzt letzten Fall.
So Police Academy.
Nee, aber hatten wir jetzt letzten Fall. Fort Fairlane ist ab 18.
Ja, aber nicht deswegen.
Ja, warum? Ja, aber nicht wegen, da gibt es ja gar keine Gewalt. Der ist nur ab 18,
aber
weil der so hart schlüpfrig ist die ganze Zeit. Und so
ja, aber er sagt ja zum Beispiel auch.
Na, sag es. Und wir haben 18 hier.
Ja. Ich habe gerade überlegt, ob das ein Problem ist, aber wir haben es ja auch in dem anderen Podcast gesagt, wo wir darüber gesprochen haben.
Sollten wir das
nicht
sagen?
Soll ich es piepen?
Komm. Pass auf, 3, 2, 1, Fotze.
She said.
Das gibt es in einem meiner Lieblings-Lessie-Singers-Lieder Leben in der Bar, da singen sie, die Nacktschnecken freuen sich sehr, sie wollen ficken und dann kommt das Pieps danach. Das ist immer sehr lustig.
Ja, aber wer weiß, also ja. Es gab ja echt so immer verschiedene Cuts, vielleicht war das der stimmt. Dann für ein Kino und dann später auf DVD vielleicht. Haben sie das wieder reingenommen oder so?
Na.
Also, weil bei dem Typ auf dem Gepäckband, und ehrlich gesagt, dass der Typ auf dem Gepäckband gequetscht wurde, ist mir echt egal. Was mich viel mehr beschäftigt, ist, dass das ganze Gepäck durch diese Walze musste.
Das fand ich auch
Weil, krass. Wie ja, die Leute ausflippen würden heute. Man hat doch Sachen da so drin, die wären einfach zerbrochen alle.
Ja, weil das alles auch weiche Koffer waren, gar keine Hartschalen.
Eben, deswegen.
Gab es da Hartschalenkoffer?
Und da ist einfach jede Tasche durch diese Walze gelaufen.
Damit die möglichst ist doch, schmal ist. Aber man hat ja da so Sachen
nicht, dass
drin,
es sowas gibt. Stimmt.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es gibt.
Das kann es gar nicht. Nicht gar nicht das ist doch haben. Total krass.
Weil ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe ja auch als Mitbringsel zum Beispiel 2 Tassen mitgebracht.
Ja, und vor allem, es war doch auch kurz vor Weihnachten.
Gegangen.
Ja, also kurz vor Weihnachten hat doch jeder Geschenke drin.
Ja, du kannst doch nicht einfach mit einer Walze über die Koffer gehen. Das geht nicht.
Sage mal.
Ja, da haben wir uns noch nicht lange drüber gewundert.
Ja.
Oh, so, kann man das rausfinden? Irgendjemand Kontakt
Wir hören bestimmt irgendwelche Flughafenmitarbeiter zu,
ja,
die
eben,
uns die das bestätigen können oder eben erklären können.
Genau, erklärt das
nochmal. Ich guck mal nebenher, ihr könnt ja mal weitermachen.
Genau.
Naja, und dann gab es auf jeden Fall diese wahnsinnig aufregende Schießerei und deswegen landet er dann auch bei dem Police-Typen, bei dem Polizeichef vom Flughafen, der ihm da das Leben schwer macht und der auch zu ihm sagt, was sagt er zu ihm, habe ich mir sogar hier aufgeschrieben, erst wird John McLean nach dieser Schießerei von Polizisten aufgehalten. Ja. Und dann sagt er, Sie sind Polizist, dann zeigen Sie mir Ihre Marke. Und dann hat er sie während der Schießerei verloren. Und dann sagt er nämlich, als der Typ sagt, wo ist Ihre Marke, sagt er, sagt John McClane, schon unterwegs nach Cleveland.
Super geil, das sind sowieso diese ganzen Sprüche, ey. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, ich war kurz beruhigt, weil ich dachte, okay, John McClane führt auch die ganze Zeit Selbstgespräche, während irgendwas in die Luft fliegt. Aber diese Sätze, da musst du auch erstmal drauf kommen. Ich habe mir einen aufgeschrieben, habe ich mich schlapp gelacht. Ich weiß nicht mehr genau, an welcher Stelle der kam. Auf Englisch, you're not pissing in somebody's pool. Total geil. Oder auch ein Lieblingssatz. Come to Papa, Scumbag. Na, was ist eigentlich ein Scumbag? Ich habe es mal versucht zu googeln, aber es ist auch wieder irgendwas Schlüpfriges eigentlich.
Ja, ist einfach so eine klassische Beleidigung, ne?
Ja, Scumbag.
Man sagt doch im Deutschen Drecksack.
Ach so, Drecksack. Ja. Ah, okay.
Aber das, ich finde, also gerade die 90er-Jahre-Filme und gerade die Ami-Drehbücher, das haben die Deutschen ja nie hingekriegt. Ja. Coole Sprüche.
Ja, immer.
Das ist echt der Wahnsinn. Also es gibt es bis heute noch. Ich mag wahnsinnig gerne den Trainer in Dodgeball, dieser Film mit Ben Stiller, wo sie Völkerball spielen.
Ja.
Ben Stiller und Vince Vaughn haben ja diesen Trainer, der die besten Sprüche in amerikanischen Filmen aller Zeiten. Und da sagt er dann zum einen während dem Training, du bist so nützlich wie ein Lolli, der nach Scheiße schmeckt.
Der ist wirklich sehr unnützlich. Das ist einer
der besten Sprüche aller Zeiten.
Sowas kannst du in deutschen Filmen nicht, also das, sowas gibt es einfach nicht.
Sowas können Deutsche gar nicht schreiben, das ist einfach das Problem.
Nein, weißt du, was die Deutschen auch einfach nicht schreiben können, und aber das hat einfach auch, glaube ich, mit unserer Geschichte zu tun. Wir dürfen einfach nicht solche Heldenfilme machen. Na. Also so, wo so jemand wie John McClane, das kannst du in Deutschland nicht bringen. Da hast du ganz schnell irgendwie Stress an Hacken.
Til Schweiger hat ja auch nicht endlos Zeit.
Der kann auch nicht jeden Film drehen. Komm, echt.
Ich habe übrigens da noch ein lustiges Trivia dazu. Bruce Willis hat im ersten Teil immer mal wieder improvisiert und hat so die One-Liner sich einfach spontan ausgedacht. Und es kam wohl so gut an bei allen, dass er das beim zweiten Mal die Anweisung war, mach das so viel du willst.
Oh Gott, das hat er ernst genommen.
Das fand ich sehr lustig.
Ich finde, das Einzige, was One-Liner-mäßig tatsächlich krass überstrapaziert ist in Stirb langsam 2 und was mir jetzt das erste Mal aufgefallen ist, als ich mal so richtig drauf geachtet habe, weil vorher fand ich, glaube ich, sogar immer halbwegs originell, aber jetzt habe ich das erst mal gemerkt, der macht in dem Film 5 oder 6 Sprüche darüber, dass das der zweite Teil ist. Also dieses,
ja,
dem
stimmt.
Gleichen Mann passiert die gleiche Scheiße zum zweiten Mal, stimmt. Weil der, den ich mir immer gemerkt hatte, der ist ja noch witzig, aber er sagt
später
das
später kommt es auch zu diesem Colonel da.
Er sagt dann auch, muss ich das schon wieder machen oder so. Oder, na, das kenne ich doch schon.
Und und seine Frau macht das am Schluss auch nochmal. Das ist super nervig, das fanden sie irgendwie lustig.
Ja, und das ist echt too much.
Ja, total. Nee, jeden guten Gag kannst du maximal 3-mal. Also finde ich
die klassische
auch so,
Regel.
Klassische Regel, 3-mal. Sonst
3-mal guter Gag, sonst Scheißgag.
Ja.
Ab 4 Scheißgag.
Genau. Aber das, eigentlich müssten die das doch wissen.
Das hat mich auch gewundert. Und
vielleicht haben sie auch nicht damit gerechnet, dass am Ende alles davon im Film landet.
Vielleicht haben sie auch nicht damit gerechnet, dass irgendwie 20 Jahre später, 30 Jahre später hier so 3 Freaks sitzen und
also
reden.
Also ich habe da mal genau drauf geachtet. Übrigens zu dem, zum Thema Schnitt. Es gab ein Black & Decker Product Placement, wofür die sehr viel Geld bezahlt haben.
Krass.
Und das ist aber dem Schnitt zum Opfer gefallen. Und dann hat Black & Decker die auf $150,000 verklagt. Und das war der erste Product Placement Lawsuit der Welt.
Ach, Scheiße.
Weil es ja einfach nicht passiert ist im Film.
Ja, eben. Dann sagen die auch, Entschuldigung, wir haben da drauf gezahlt.
Finde ich auch. Irgendwo
das macht
sollte,
man aber auch nicht.
Sollte John McClane irgendwas mit einem Bohrer machen.
Was ich übrigens,
die Frage ist halt, ob wirklich alle Infos zu jedem einzelnen Product Placement auch im Editing-Raum ankommen. Ja,
wahrscheinlich stand dann im Drehbuch, einer der Gegner wird mit einem Black & Decker Bohrer durchs Hirn getötet.
Ja.
Und dann hat Black & Decker gesagt, nee, so wollen wir das nicht.
Ja, irgendwie sowas.
Ja,
ich fand übrigens, wo wir schon gerade bei Product Placement sind, was ich immer wahnsinnig albern finde, ist, also es ist ja wahnsinnig, es ist sehr schwierig, immer Marken zu zeigen, weil in Filmen werden sie meist nur gezeigt, wenn die auch gezahlt haben und ansonsten versucht man sich da irgendwie zu behelfen mit so Ausflüchten oder dann werden so neue Marken erfunden oder so. Das gibt es sogar Agenturen, die nur für Filme falsche Marken erfinden. Mhm. Und das ist ja auch okay in einem gewissen Rahmen, aber ich finde, es wird immer albern, wenn die Marken dann so 1:1 gegensätzlich benannt werden, weil nämlich Holly sitzt die ganze Zeit in einem Flugzeug von Northeastern Airlines und die eine der größten Airlines in Amerika ist ja Southwest.
Genau.
Und die sitzt halt in einem Northeastern und das ist echt so, oh come on, Leute, da kann man sich doch irgendwas anderes einfallen lassen.
Ja,
als
die haben sich gedacht, das ist dann der Gag, wie diese anderen Dinger da,
ja. Aber das fand ich leider wahnsinnig daneben.
Ja.
Da habe ich mich geärgert.
Ich habe jetzt mit der Gepäckweize versucht rauszufinden und ich habe nur irgendein Forum gefunden, wo jemand auch diese Frage gestellt hat, ob das eine Sache war, aber da kam keine Antwort, also ich habe nichts, also vielleicht ist das Wort Gepäckweize auch nicht das Richtige, ich habe auch Kofferweize, aber so, also ich habe nichts dazu gefunden leider.
Okay, schade.
Schade.
Aber dass ich dazu gar nichts gefunden habe, hat für mich irgendwie den Eindruck, dass es sowas einfach nicht gibt.
Genau, das haben die sich
also, weil sonst hätte ich ja vielleicht jetzt auch eine Firma gefunden, die Gepäckwalzen herstellt.
Ja, oder weil so. Die haben sich überlegt, die haben sich Folgendes überlegt. Ne? Da hat der Produzent gesagt oder Produktionsleiter, Leute, wir haben für richtig viel Geld jetzt irgendwie hier dieses Gepäckdings gemietet für den Dreh. Ja. Wieso habt ihr da immer noch nicht die blauen Seiten rausgegeben, dass wir wissen, hier muss jetzt einer sterben. Ja. Müsst ihr euch was einfallen? Also, ja, wir könnten ihn ja mit dem Koffer erschlagen. Nee, wie peinlich ist das denn? John McClane erschlägt doch niemand mit dem Koffer. Na. Das muss schon geiler sein. Na. Ja, so, und dann haben die wahrscheinlich so 30.000 Todesarten sich überlegt. Und da war auf einmal die Walze da.
Könnte doch sein, dass da so eine Walze das Gepäck passend formt.
Genau.
Haben die dann so gedacht. Machen wir. Oh, ist eine geile Idee. Und dann gerät ihr dann mit dem Kopf drunter.
Ja.
Was ich übrigens cool an dieser Gepäckhain-Szene finde, ist, wie John McClane den anderen dann mit dem Fahrrad hinterherkommt und auf den draufsteckt. Das finde ich immer so einen saucoolen Move.
Ja, ja, das stimmt.
Wie der das Fahrrad so als Roller nutzt.
Stimmt.
Ich finde, was uns auch noch sehr beschäftigt hat, während wir den Film geguckt haben, dass Sanitäter immer extrem umsonst da sind und jemanden versuchen wiederzubeleben, der ein apfelgroßes Loch in der Brust hat. Wo wir auch dachten, wie sie dann mit dem Ding da hier, heißt es?
Defibrillator
oder so rangehen, wo man denkt, Leute, ich glaube, hier ist jetzt doch wirklich irgendwie so vor ungefähr 2,5 Stunden abgefahren. Ja.
Aber das Geile ist,
und später fahren sie dann ganz schnell zu dem explodierten Flugzeug, wo wirklich auch überhaupt keiner mehr da ist.
Aber vielleicht klebt da noch einer irgendwo an der Scheibe oder so.
Oder vielleicht hat sich ein Feuerwehrmann verletzt.
Ja, aber dementsprechend John McClane ist, ich finde das immer wieder großartig.
Ja.
Na.
Komm, wo ist der ist meine absolute Lieblingsszene in dem Film. Ja. Ich glaube, ich springe die ganze Zeit.
Ich jumpe
immer so von rechts nach
links. Das ist auch ein Film, in dem man springen kann. Er kämpft dann halt allein gegen die Terroristen.
Ja, wir gehen den eh nicht durch.
Und gerät andauernd in irgendwelche Showdowns mit denen. So.
Genau, das fliegt so in die Luft. Meine Lieblingsszene, also nach der Fahrbahn zum Schluss, wo er aus diesem Gullideckel raus muss und so.
Sehr da guter hat er auch Maria noch
sehr guter Platz für einen Gullideckel. Über die Szene würde ich gerne auch nochmal sprechen.
Ein Gullideckel.
Auf der Landebahn.
Auf der Landebahn mit so einem Gitter. Super guter Platz dafür.
Ja. Ich dachte, das ist wahrscheinlich für die Feuerwehr. Ne? Ja. Wenn man Wasser braucht, dann ist da unten bestimmt irgendwie so ein
Schraubdienst. Aber den könnte man ja so, weißt du, da ist ja immer dieser Grünstreifen neben der Landebahn, wäre auch ein guter Platz dafür. Nicht direkt auf der Landebahn. Dass man sagt, so die Räder darauf vielleicht so.
Genau.
Aber du wolltest gerade deine absolute Lieblingsszene sagen.
Die Schleudersitznummer?
Ja.
Ja. Finde ich auch sehr, sehr gut.
Der ist jedes Mal, bringt er sich ja fast um. Warum stirbt er eigentlich nicht? Ja, das ist wahrscheinlich Thema des Films, ne?
Ja, er hat stirbt auch wahrscheinlich...
Die Hard, stirbt langsam.
Mhm. Er stirbt halt sehr langsam.
Ja, er stirbt.
Aber er hat auf, also ich gehe schon davon aus, dass mittlerweile alle seine Rippen gebrochen sind. Also so
ja, aber er steht immer wieder auf.
Ja. Aber auch, ich finde es so lustig, wie er
aufsteht.
Ja, dass er jedes Mal... Aber so auch mal heulen und sich da so hochhieft und so.
Aber deswegen war das auch damals so toll, ne? Weil das so der erste Held war, der, ich meine, wenn wir uns Rambo oder sonst ähnliche Actionhelden damals angeguckt haben, die gehen halt überall so, manchmal beißen sie mal kurz die Zähne zusammen, machen sie so mit Whisky, nähen sie sich eine Wunde vielleicht und gehen und stehen dann wieder auf und sagen so, jetzt mach ich fertig. Und John McClane war so der erste Held, der auch immer gelitten hat, der ja auch, ich erinnere mich an Stück langsam 1, wie er dann da barfuß durch die Scherben laufen muss.
Stimmt, der war den ganzen Film barfuß.
Und sich dann nachher mit seinem Hemd sein Hemd zerreißt, um sich die Füße zu verbinden und so. Also der hat immer, das war immer das Coole an dem, dass der auch gelitten hat, so, dass der auch Schmerz gespürt hat sozusagen.
Genau, und zwar die ganze Zeit. Weißt du, wie anstrengend das ist, das die ganze Zeit zu spielen?
Ja, total.
Total anstrengend.
Hat ein paar Kilo schon verloren, nur die Schmerz spielen.
Genau. So ein Gesicht, super schmales Gesicht am Ende, die Muskeln.
Genau, ein paar Millionen mehr verdient für Schmerz spielen.
Aber das Schöne an dieser Cockpit-Szene, wo er den Schleudersitz benutzt, weil er in einem Cockpit gefangen ist und die Bösen schießen darauf und dann werfen sie alle ihre Handgranaten da rein. Es sind fünf Typen oder vier Typen und jeder hat drei Handgranaten und sie werfen sie alle bei ihm ins Cockpit und die ist so geil, die Szene, weil er da hockt und nach diese Unmenge an Handgranaten ins Cockpit fliegen sind.
Ich hätte ja wieder rausgeschmissen. Oder
ja, aber es wurden dann einfach zu viele. Ja. Also es sind ja am Schluss, ich glaube, drei Leute sind bewaffnet, also müssen es neun Handgranaten sein, wenn jeder drei hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall viele. Und der kriegt dann Panik und nimmt ihm den Schleudersitz aus dem
und hat dafür aber dann doch noch erstaunlich viel Zeit. Handgranaten gehen sonst viel schneller hoch.
Die erste vor allem die ersten Handgranaten warten auf die letzten, das ist irgendwie nett.
Genau, finde ich auch total lieb. Und dann den Spruch, den er dann da im Fliegen irgendwie so schnell werdet ihr mich nicht los oder so, ist sicher auch improvisiert gewesen.
Wahrscheinlich. Ja, auf Englisch, was hat er da denn noch gesagt? Das ist nochmal auch echt lustig, aber konnte ich mir alle nicht merken.
Ja, das ist auf jeden Fall eine super Szene, aber...
Aber worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben, und das kann ja nur an mir liegen, weil ich immer springe.
Ja. Aber wir springen auch immer. Ja, also gut. Mach dir da keine Sorgen.
Gut. Unser General, nicht der General, sondern der, ja, was ist er denn?
Unser Oberterrorist.
Der Oberterrorist.
Colonel Sanders.
Du meinst den sie einfliegen.
Genau, den sie.
Das Platoon.
Nee. Also, na, warte mal, meint ihr jetzt den Diktator?
Den Diktator,
ach so, okay,
das war das Wort.
Vielleicht
was
nehmen wir,
ich
also ich weiß nicht, ob er einer ist, aber das hilft uns ja vielleicht
genau,
jetzt hier für die
der
Kommunikation.
Gespielt von Franco Nero, ja. Einer der schönsten Männer der Welt. Meine
Italiener.
Mutter, ja, natürlich.
Und hat auch, ja, habe ich gelesen, das musst du uns aber sagen, einen sehr starken italienischen Akzent dafür, dass er eigentlich irgendwie Kubaner sein soll.
Ja, aber das kannst du verwechseln. Das ist den Amis, glaube ich, auch egal. Das habe ich mal
Amis
gehört.
Ist ja immer egal.
Die Hauptsache, du hast irgendeinen Akzent und wenn er irgendwie eingefärbt ist, dann verkauft kaufen sie dich für alles Mögliche. Ne? Da bist du einmal Südamerika kreuz und quer.
Das ist ja so wie die Folge von How I Met Your Mother, wo der Deutsche kommt.
Ja. Und der einfach nur sinnlos
so
Wörter
anwendet. Stacken, Blacken und so Sachen die ganze Zeit sagt.
Ja, das ist dann Deutsch.
Wo man auch immer so denkt, ein Deutscher müsste doch da ein Hollywood rumlaufen, den ihr da nehmen könnt, oder?
Genau. Ja, aber das ist denen dann egal. Ja. Hauptsache, es klingt irgendwie anders.
Ist halt fürs amerikanische
Publikum. Franco Nero hat halt auch ein geiles Diktatorengesicht.
Ja, total. Ey, ich meine, der
ist
war
das
ja
ein Kompliment?
Auch, ja, das
in dem Fall schon.
Finde ich auch.
Ich finde auch, dass der sehr hübsch war. Mir war der auch zu hübsch und auch, also, der wird
zu
mir...
Zu hübsch wofür, um ein Diktator zu sein?
Ja. Frechheit. Nee, aber mir wird ja die ganze Zeit ja so als so ein super krasser Typ, wo es echt wert ist hier so, ne? Ja. Und ich fand, dass der die ganze also so einen leicht verwirrten Eindruck immer gemacht hat am Ende, wie er so der Sohn, den man rausholt, so herkommt. So.
Ich fand es vor allem so lustig, dass er zum Schluss das Flugzeug fliegt. Wo ich denke, muss er jetzt als Diktator, er ist doch hier irgendwie der The Man, ja, warum muss er irgendwie hier das Flugzeug fliegen? Warum ist da nicht jemand anderes, der für ihn das Flugzeug fliegt? Da muss ich doch vielleicht auch mal ausruhen.
Das habe ich mich auch gewundert, dass aber vielleicht so, wenn man nicht alles selber macht, war so seine Attitüde oder
wahrscheinlich.
Oder irgendwie hat er dann am Set noch gesagt, Leute, ich war jetzt 3 Minuten, können wir mich irgendwo noch mal einsetzen, wo man mich auch noch zweimal sieht?
Genau.
Ich bin jetzt hier aus Italien eingeflogen.
Ja, ja, Franco Nero, ey. Großer, großer Held bei uns in Italien. Ne? Ja. Alle Django-Filme haben wir alle gesehen, als Kinder natürlich.
Ich kannte auch den heimlich. Ehrlicherweise gar nicht.
Echt nicht? Mm-mm. Ja, so diese ganzen Italo-Western, wenn man da irgendwie...
Aber ist mir aufgefallen. Ich fand
Spaghetti-Western-Legende. Er hat ja auch
charismatisch irgendwie so.
Hat er nicht auch bei The Good, The Bad and The Ugly? Auf jeden Fall irgendein so Clint Eastwood-Ding hat er auch mitgespielt.
Bestimmt. Oder aber er hat ja auch...
Spielmeister von Tod?
Cooler Name auch.
Nee, da hat er nicht mitgespielt.
Okay, ja, dann in einem der anderen.
Aber er hat ja einen ganz anderen wichtigen italienischen Film mitgespielt. Ne? Den haben wir dann ja immer im Anschluss geguckt nach Django.
Fahrraddiebe.
Nee, die Bibel. Die Bibel.
Da war er mit Tamara dabei. Ich glaube, Franco Nero ist so alt, der hat die sogar mitgeschrieben.
Ja, wahrscheinlich.
Wow. Da hast du dein kleines Senderprogramm vorgestellt.
Aber auf jeden Fall, ne, so rein besetzungsmäßig echt ein Quantensprung, ne, von Django.
Das stimmt.
Zur Bibel. Django Unchained hat er auch mitgespielt.
Ja, ist schon ein guter Typ.
Ja. Ich auch.
Italien ist ja auch ein Land, das viele tolle Schauspieler zu bieten hat.
Durchaus. Die einen oder anderen.
Dann lernen wir Marvin kennen. Marvin, den Hausmeister.
Ja.
Der quasi so als kleiner Sidekick und Untergrundhilfe, der aber andauernd bedroht wird. Der übrigens den Plan abgelegt hat unter F für Verschiedenes.
Was ist denn das ist ja der Gag.
Ja, ich weiß.
Der wird ja auch immer als
aber
ein bisschen doof.
Aber ich fand das auch einen guten Gag.
Na, das stimmt.
F für Verschiedenes.
Ja. Der wird ja immer als ein bisschen schlicht dargestellt.
Genau.
Der sieht ein bisschen aus wie Poor Man's, jetzt habe ich vergessen, wie der Schauspieler heißt. Billy Bob Thornton, finde ich.
Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe einen kurzen Moment gedacht, der ist das. Aber der war
der noch viel jünger zu der Zeit, als er gedreht wurde.
So wie Robert Patrick, der ja später der Terminator-Bösewicht war, ja auch noch sehr jung.
Super jung in dem Film.
Stimmt, ich habe
auch sofort wie 18 getötet. Oder
so. Ja, war auch nicht.
Ja,
nicht
ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet, ob ich, was mir ja dann vor 20 Jahren nicht eingefallen wäre, danach zu gucken, weil man die Leute da noch nicht kannte.
Ja.
Also ich liebe es, mir solche Filme anzugucken und dann bei diesen ganzen kleinen Rollen zu schauen, wer von denen ist denn jetzt groß geworden.
90er Film finde ich das auch toll.
Ja.
Weil man entdeckt immer irgendwen.
Genau.
Ja. Ich habe letztens Mord ist ihr Hobby eine Folge geguckt und
sehr
da
geil.
War der kleine 8-jährige Joaquin Phoenix. War ganz süß.
Krass.
Es gibt ja auch eine Golden Girls Folge, wo Tarantino als Elvis-Imitator auftritt.
Stimmt. Ja.
Ja.
Na.
Leute, ich mag diese Stille nicht. Wir müssen weiterreden.
Nee, ich überlege auch. Ich gucke gerade in meinen Notizen, was für mich noch eine wichtige Sache war.
Ich finde ja,
aber ich habe dreimal Notizen zu den Telefonen, aber das haben wir leider
schon besprochen. Diese Szene, wo du gerade auch Robert Patrick angesprochen hast, die mag ich auch wahnsinnig gerne. Wahnsinnig gute Schießerei in einem noch nicht fertig gebaut, also quasi im BER des Flughafens, an dem Stolzern 2 spielt.
Da könnten sie mal ein bisschen Geld reinholen, wenn sie das mal als Drehort vermieten.
Das stimmt. So ein noch nicht fertig gebautes Terminal, wo es eine Schießerei gibt mit den Terroristen, die da als Bauarbeiter verkleidet sind, weil sie da irgendwie auch noch so einen Funkturm kapern wollen. Und Bruce Willis dann mit so einer Einheit hinkommt und dann eine Schießerei entsteht, in der alle sterben, die da sind, außer Bruce Willis. Und dieser Typ, der da der Security-Chef oder so vom Flughafen ist, den er da dabei hat. Und das ist ein wahnsinnig guter Kampf, finde ich, weil Bruce Willis da auch wieder gegen alle kämpft und sich so für jeden eine andere Strategie, den einen wirft er vom Gerüst und wirft dann noch das Gerüst auf ihn und dann liefert er sich so einen geilen Shootout mit dem Typen, der auf dem Laufband ihm entgegenkommt und er macht dann mit einer Stange das Laufband an, damit er an seine Pistole kommt und dann wird's so ganz knapp und dann schafft das. Also das finde ich
sehr, sehr spannend.
Sehr, sehr viel
übrigens
Spannung.
Übrigens auch oft kopiert worden, ne? Also die Kampfszenen von solchen Filmen wie Die Hard, die sind dann 20 Jahre später, werden heute noch kopiert in Filmen.
Ja, weil die einfach,
super
so geil sind, präzise sind und so. Das ist echt Wahnsinn. Übrigens fällt mir auch noch zu den Sprüchen ein, dass ja Bruce Willis selber am Ende des Films Last Boy Scout,
geiler Film auch.
Sehr geiler Film, zu Damon Wayans war es, glaube ich. Oder der ältere Wayans war es, war Damon? Nee, Damon ist der junge Wayans, ne?
Ich weiß
nicht. Das war wie irgendein Wayans. Ja. Und da sagt er nämlich am Schluss zu dem: Wir sind hier in den 90ern, du kannst nicht mehr irgendwie in die Fresse hauen, du musst vorher einen coolen Spruch sagen.
Stimmt. Stimmt. Ja, Sprüche hat er auf jeden Fall genug gehabt. Ganz zum Schluss, letzte, also Abschluss quasi, es gibt ja, wie du schon sagtest, 27 Showdowns in dem Film, aber ich meine jetzt den, wo sie versuchen, das Flugzeug zu starten und er sozusagen mit dem Nachrichtenhelikopter hinterher und so, da habe ich dann aufgeschrieben, diese Landebahn, Leute, die ist mal fette 2000 Kilometer lang. Oder sind die ganze Zeit nicht so im Kreis gefahren oder so. Aber diese Szene, ich meine, das gibt es ja total oft. Das haben wir auch in Fast and Furious schon festgestellt. Ja. So eine Reihe, die wir auch gucken.
Ja.
Das ist immer für diese Abschlussszene, wo irgendwer auf irgendwelchen Autos oder draußen rumturnt, dass das immer sehr, sehr lange Landebahnen sein müssen, dass sie da sehr lange geradeaus fahren können.
Ja.
So.
Aber, was für eine großartige Idee, ne?
Ich fand ja auch.
Er da diese Tankgeschichte und dann mit seiner letzten Zigarette da irgendwie. Mann, was war denn das noch für ein Spruch, den er da
hat? Oh ja, warte mal, er hat das stimmt, er hatte da einen guten Spruch.
Ja. Der war richtig, richtig gut.
Ich erinnere mich auch.
Als er das in Brand setzt.
Als er das Feuerzeug anmacht, sagt er irgendwas, bevor er das quasi da.
Sagt er dann nicht Yippie-Ki-Yay-Schweinebacke?
Stimmt.
Yippie-Ki-Yay-Schweinebacke.
Genau. Klassischen, seine Catchphrase.
Er sagt irgendwann, aber später noch irgendwas anderes. Aber ich habe auch noch
so. Genau. Was für eine geile
Idee. Ja, es war eine super Szene. Das fand ich auch total gut. Wie auch das Feuer dann in die Luft geht, sozusagen. Genau. Ne?
Also ich finde die Idee gut, dass er das Flugzeug erstmal am Starten hindert, indem er seine Jacke ins Höhenruder steckt. Das
stimmt.
Aber die muss ja auch noch loswerden, ne?
Ja.
Also, beziehungsweise, ich frage mich, welche Idee war zuerst da, dass er eine Jacke braucht, um die später in das Ding reinzustopfen, und hat man das dann vorher etabliert, ne? Du musst irgendwie diese, wo hat er die Jacke nochmal her?
Weil die hat er dann von der Feuerwehr bekommen, genau. Ja. Feuerwehrjacke. Die erste hat er ja von diesem Sicherheitstypen bekommen, als er aus dem Tower rausklettert, als gerade die Antenne explodiert ist.
Genau.
Da klettert er raus und mit den zwei Keulen.
So ein bisschen MacGyver-Style, ne?
Stimmt.
Na, total.
Ja, cooler Typ hatte, aber finde ich, Bruce Willis hatte schon immer einen großen Coolness-Faktor. Mir ist er ja als allererstes aufgefallen, auch eine absolute Lieblingsserie von mir.
Das Model und der Schnüffler.
Ey, super hot.
Ja.
Mhm.
Beide.
Stimmt.
Sehr, sehr gute Serie.
Ja.
Die wollte ich auch immer noch mal gucken. Ich habe die früher immer mal
so eine Folge. Oh, wenn ihr das macht, dann müsst ihr mir mal Bescheid sagen. Da würde ich durchaus mitgucken wollen.
Mal gucken, vielleicht landet das mal auf irgendeinem Streaming. Portal. Ja. Netflix, zwinker, zwinker, hallo, falls ihr mich hört.
Und dann habe ich damals einen Film, den ich auch wahnsinnig oft geguckt habe, war sein erster Kinofilm Blind Date mit Kim Basinger. Damals directed von Blake Edwards, der ja bekannt ist für die Rosa-Rote Panther-Filme.
Die erholt sich.
Der hat diese Komödie mit Kim Basinger und Bruce Willis gemacht.
War sie da nicht blind sogar? War das nicht die Story?
Kann sein.
Dass sie blind ist und blind, irgendwie, oder? Ist sie nicht Klientin und, nee.
War sie nicht irgendwie Ausländerin oder so? Und war da nicht irgendwie sowas? Irgendwas war mit ihr. Ich weiß auch nicht mehr, was es war. War sie nicht irgendwie, kann auch sein, dass sie blind war.
Blind Date hieß der.
Ja.
Ja, guck doch nochmal. Das dürfte ich jetzt finden im Gegensatz zu den Gepäckwalzen.
Habe ich lange nicht mehr gesehen, aber das war ein guter Film.
Ja, aber der hat insgesamt, finde ich, was man Bruce Willis echt lassen muss, weil man hat ihn ja auch schwer ausgelacht. Ne? Er war hier so der ewige Actionstar und so. Aber er hat durchaus danach auch klasse Filme gemacht und auch Filme, wo er sich selber echt auf die Schippe nimmt, ne? Als der ewig schöne, sexy Typ. Ja. Wie zum Beispiel Der Tod steht dir gut. Ja, was spielt er da? Spielt er den Super-Nerd und sieht auch echt scheiße aus für seine Verhältnisse. Also es geht, man konnte den auch in echt scheiße.
Mit dem Schnurrbart so, ne?
Ja.
Oder auch so. Fegefeuer der Eitelkeit hat er damit gespielt, ne? Oder?
Das nein, weiß ich nicht. Oder dann 12 Monkeys.
Doch, da spielt er, glaube ich, den Reporter.
Und Sixth Sense und so, heißgeliebte Filme, obwohl 12 Monkeys habe ich nie verstanden, muss ich
sagen. Aber was man auch sagen muss, in den letzten Jahren hat man das Gefühl, er sagt, ich nehme jetzt noch alles mit.
Ah ja, die Prämisse ist bei Blind Date, dass er quasi sein Bruder, also er nimmt Kim Basinger mit zu einem ganz wichtigen Geschäftsessen, und wo er unbedingt ein Date für braucht, und sein Bruder schickt eine Freundin von seiner Frau hin, und er wird gewarnt, dass er ihr keinen Alkohol geben darf, weil sie ausflippt.
Ja, genau, das war's.
Wenn sie Alkohol getrunken hat.
Genau, sie darf keinen Alkohol trinken, das war's.
She loses control gesehen. And becomes wild.
Ja.
How will the day turn out?
Angst.
Stimmt, das war sein erster Kinofilm. Da war ich ganz gut. Da konnte noch keiner ahnen, dass er Actionstar wird. Übrigens, die Rolle des John McClane, das ist ja auch eine alte Legende, wurde ja wahnsinnig vielen Leuten angeboten. Bruce Willis war gar nicht erste Wahl, sondern ganz viele andere. Unter anderem auch, super seltsamerweise, Frank Sinatra, der jetzt zum ersten Stopp langsam schon ein bisschen älter war.
Wer hätte dann so, wer dann so durch die Gebäude getanzt?
Hätte mal ein bisschen was gesungen
und
dazu.
Und jemand, der dafür bekannt ist, ein Händchen darin zu haben, erfolgreiche Rollen abzulehnen, der auch diese Rolle abgelehnt hat.
Klar.
Und an dem wir jetzt erst recht gedenken müssen.
Oh nein.
War Burt Reynolds.
Ach cool.
Na, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Der hat die Rolle des John McClane abgelehnt. Der hat auch die Rolle des Han Solo abgelehnt.
Nein.
Der hat auch die Hauptrolle in einer Flucht über das Kuckucksnest abgelehnt.
Sehr stronges Ablehn-Game.
Ja.
Hatte er.
Weil er halt ein Assi war. Und deswegen liebe ich ihn so. Das ist so traurig. Gestern ist er erst gestorben.
Ja. Aber auch ein anderes Besetzungstrivia ist, dass Mel Gibson sollte das spielen, hat abgesagt, und Bruce Willis sollte Lethal Weapon spielen, hat das abgesagt, und dann haben sie jeweils den anderen genommen.
Und jetzt super Fun Fact.
Wenn der nicht funny ist, jetzt flipp ich aus.
In der, ich glaube, es ist sogar in der ersten Szene in Stirb langsam 2 von Holly, wo sie mit der Oma im Flugzeug redet. Die Oma hat ja den Taser in der Handtasche.
Ja, genau.
Und sie unterhält sich mit
auch mit dem Taser in der Handtasche.
Und die Oma war gerade noch in ihrer Zeitung am Lesen, deswegen hält sie die Zeitung so runter. Und als dann der Schnitt ist auf die Oma, sieht man, dass auf der Zeitungsseite, die Oma hochhält, ganz groß eine ganzseitige Anzeige für Lethal Weapon ist.
Ach, echt?
Ja.
Lustig.
War anscheinend so ein kleiner Gruß in die Richtung.
Ja, ich glaube es war, aber ich habe auch irgendwas gelesen, dass es der gleiche Produktion irgendwie
Ja, ich glaube, Joe Silver ist es ja alles.
So,
ja, genau.
Ja, aber das war ja involviert, ne, auch das immer wieder, was gut funktioniert, wird 333.000 Mal kopiert.
Aber die Lethal Weapon Filme sind ja
super.
Auch unfassbar gut.
Ja, Mel Gibson, den fand ich auch klasse, mit dem wollte ich auch schlafen.
Da gibt es da so ein Schema bei dir, habe ich das
komisch.
Gefühl.
Ich sag das auch gerade.
Da genau, muss ich auch viel verletzen.
Ich mag das, wenn die da immer so hinfallen und so schwitzen und so.
Und der hat auch sehr gut geweint.
Der hat auch gut geweint, ja.
Ein
hat die auch gelitten.
Ein Schwarzer und ein Spinner sind immer die Gewinner, sagt er in dem Film.
Stimmt. Abschließend kann man auf jeden Fall sagen, dass der Film, was ich an dem mochte, ist, dass diese ganze Action da noch so krass greifbar ist. Also so, dass man wirklich das Gefühl hat, auf die Leute fallen Sachen drauf und sie tun sich weh. Und also das ist alles so, deswegen finde ich es auch immer so spannend zuzugucken, weil es sich wirklich so sehr echt anfühlt immer.
Ja, total.
Diese ganzen, und auch die Explosionen sind toll und Leute schwitzen wirklich und rennen wirklich und so. Und heute hat man so das Gefühl, dass der Kopf zum Set kommt und der Rest ist irgendwie.
Ja, so ähnlich ist das auch.
Ja.
Welcome to my life.
Ja.
Ja, nee. Renny Harlin macht wahnsinnig tolle Explosionen.
Aber habt ihr auch das Gefühl, also ich frage mich ja jedes Mal bei diesen ganzen heißgeliebten Filmen aus den 80ern, ne? Welche Filme haben ihre Zeit, also welche kannst du immer noch gucken? Ne? Und da gibt es ganz, ganz viele, die haben wir als Kids geliebt und die gehen einfach gar nicht mehr.
Das stimmt.
Ne? Und dann gibt es die
Fort Fairlane.
Ja, ja, den habe ich nicht gesehen. Aber zum Beispiel so Filme wie Fame oder so, ne? Ey, bis heute finde ich den großartig und den kann man immer noch genauso erzählen. Und ja, gut, jetzt Die Hard und so, mit ganz viel Liebe und Wohlwollen geht der natürlich immer noch. Aber vor allem eben aufgrund dieser wirklich gut gemachten Action-Szene.
Ist halt immer noch sehr spannend so.
Ja,
und was du auch vorhin gesagt hast, ist halt echt ein richtig gutes, straffes, logisches Drehbuch und dass man echt überrascht wird und es gibt Wendungen und dann der vermeintlich Gute spielt dann mit dem Bösen zusammen und so, das fand ich auch echt gut gemacht, weil ich war wirklich überrascht, auch vorhin, heute früh nochmal, hatte ich vergessen.
Ja.
Also das finde ich auch echt total gut. Ich finde zum Beispiel einen Film aus meiner Jugend, der, finde ich, sehr schlecht gealtert ist zum Beispiel Pulp Fiction. Ich finde, dass der nicht gut gealtert ist.
Ich finde auch, dass der schlecht gealtert ist. Der ist aber schon, ich fand damals, dass der schon nach einem Monat schlecht gealtert ist. Mhm. Weil bei Pulp Fiction war immer das Problem, dass der seine Hauptenergie aus diesem Zeitebenenspiel gezogen hat, dass man erstmal gar nicht kapiert hat, weil es völlig neu war. Mhm. Und natürlich diese aberwitzigen Dialoge über Burger und sowas, was man überhaupt nicht mehr gewohnt war.
Ja, dieses Vermenschlichen vom Bösewichten.
Ja, also es gab es.
Das war ja neu.
Ich habe mich da auch mal mit einem Regisseur von so einer Doku, die hieß, glaube ich, American Nightmare oder American Horror Story, mit dem habe ich mich mal längere Zeit darüber unterhalten. Was der gesagt hat und was ja auch so stimmt, ist, was Tarantino gemacht hat, gerade mit Pulp Fiction, zwar vorher auch schon mit Reservoir Dogs, aber der war ja nicht so beachtet, was Tarantino gemacht hat, der hat den Dialog zurück ins Hollywood-Kino gebracht. Zu dem Zeitpunkt, als Pulp Fiction kam, war Dialog selten geworden in Filmen. Also so, dass da wirklich sich auch unterhalten wurde und auch über Scheiß unterhalten wurde. Mhm. Da war alles nur noch so zielführende Erklärtext irgendwie. Mhm. Und Tarantino war der Erste, der das gemacht hat, der gesagt hat, ich will wieder, dass die sich unterhalten.
Und vor allen Dingen eben auch, dass es quasi so total verschwommen ist, dieses Gut und Böse.
Genau.
So. Dass die einfach...
Ja, dass so Killer cool waren halt und so.
Ja, und auch einfach Menschen, die auch Hunger haben und so.
Aber das Vermenschlichen von Bösewichtern, das habe ich ja, ich weiß, damit mache ich mir keine Freunde.
Jetzt passiert.
Jetzt kommt's.
Hast du dir bis zum Schluss aufgehoben?
Habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Tatsächlich auch einer meiner Lieblingsfilme, aber es macht mich immer wieder wütend, Der Pate.
Ja.
Ne? Also, wenn man aus einem Land wie meinem kommt, aus Italien, dann ist natürlich die Mafia echt eine ganz, 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 ganz schlimme Nummer. Und alles, was du nicht willst, ist, dass diese Menschen, die so viele schlimme Dinge tun, dass du sie auch noch am Ende magst.
Ja.
Ne? Und das hat dann natürlich stattgefunden.
Ja, absolut.
Und zwar in Perfektion, so, ja. Und du willst nicht sehen, dass sie Familie haben und du willst nicht sehen, dass die Kinder haben, weil dann würde man das eventuell auch noch verstehen.
Aber das ist ja im Prinzip bei Tarantino auch so ähnlich, ne?
Ja.
Man will ja auch eigentlich nicht die Drogendealer mögen, weil die Drogendealer machen Leute abhängig und so, ne?
Ja, aber es gibt natürlich schon Unterschiede.
Also man muss natürlich auch so ein bisschen, also ich verstehe schon total, was du meinst, weil gerade Der Pate, auch einer meiner Lieblingsfilme, die Trilogie, verromantisiert das natürlich auch alles total.
Total.
Es geht um Ehre und Familie und so, ne? Dass man so da gar nicht sieht, was da eigentlich rechts und links die Kollateralschäden so sind, wobei sie es auch ein bisschen zeigen, aber natürlich ist der Fokus auf der Familie. Aber das war ja quasi auch schon immer das Problem von so coolen Action-Abenteuerfilmen, wo eben entweder sind es dann die Drogendealer oder die Mafia oder auch im Krieg die eine oder andere Seite. Also es gibt sicher auch eine Menge Leute in irgendwelchen Ländern, denen es nicht so gut geht wie den USA, die deren patriotische Kriegsfilme nicht sehen können, weil sie so denken, ja Leute, schön, dass ihr alles nach Hause gemacht habt, aber mein Dorf war danach abgebrannt. Ciao.
Genau.
Also natürlich auch immer so eine Frage der Perspektive. Ne?
Ja.
Tarantino hat Killer immer irgendwie cool aussehen lassen und so. Und was Coppola mit dem Paten gemacht hat, war ja schon so moralisierend und schon so der Versuch zu sagen, ja, es ist nicht okay, das ist auch alles viel zu hart und das sind auch Verbrecher und so. Mhm. Er hat das ja dadurch versucht, indem er uns quasi die Geschichte aus Sicht des jungen Corleone erzählt, der ja so hin und her gerissen ist, soll er jetzt er wird ja quasi in die Fußstapfen seines Vaters gedrängt.
Genau.
Deswegen dürfen wir ihn auch mögen, weil wir auch merken, dass er eigentlich nicht will, aber, aber klar, das wird natürlich romantisiert. Also diese,
und da gibt es ja natürlich dann auch ganz traditionell die Möglichkeit des Save the Cats.
Ja.
Save the Cat Tricks.
Ja.
Lass den bösen, bösen Menschen irgendwas Nettes tun und danach verzeihst du ihm alles.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das wird da einige Male angewandt.
Ja, das stimmt.
Genau.
Ich fand es jedenfalls gut. Wir haben jetzt auch zuletzt ein paar Filme gesehen. Dadurch, dass wir uns so committen, so reinzugucken, sind natürlich wirklich auch so eine und solche Filme dabei, ne? wobei es auch immer lustig ist, aber das war jetzt ein Film, wo ich einfach mal wieder wahnsinnig viel Spaß hatte, den zu gucken. Das ist auf jeden Fall, das fand ich heute früh, ich fand den richtig spannend.
Aber warum eigentlich den zweiten Teil? Das habt ihr das erklärt?
Weil das von Rennie Harlan.
Weil der von Rennie Harlan. Wir
gucken alle Rennie Harlan Filme.
Genau.
Okay. Genau. Weil normalerweise bei den Reihen, ich weiß nicht, haben wir das schon besprochen, finde ich, geht maximal immer nur der zweite Teil, also bis zum zweiten Teil. Ab Teil 3, da ist Teil, ja, außer bei Rocky, da finde ich persönlich die ersten drei Teile super. Ja.
Star Wars sind auch alle okay, also die alten, alle drei.
Aber ansonsten ist doch immer so der zweite
Indiana
Teil.
Indiana Jones?
Ja.
Da sagen ja viele, dass der dritte der beste sei.
Mhm.
Das ist ja der letzte Kreuzzug. Ich finde den zweiten am besten, aber...
Der letzte Kreuzzug war doch mit...
Sean Connery.
Mit Sean Connery.
Genau. Gott, damit er lebt doch noch.
Echt? macht ihr eigentlich auch so Werbeeinblendungen?
Aber ich meine, du, also das kann man dann immer benutzen.
Komm, der sieht auch schon, der ist ja nur,
ich find's
komm,
ja, lass mir das. Ich finde es ja auch nicht so schlimm, wenn man mir zu früh zum Geburtstag gratuliert. Also ich finde deswegen.
Also ich gratuliere überhaupt.
Es gibt
irgendwann
natürlich,
wird es aktuell sein, was du gerade gesagt hast.
Es gibt wahnsinnig viele Filme, die nicht hätten fortgesetzt werden müssen, das stimmt auf jeden Fall. Aber es gibt auch viele Filme, wo die Fortsetzung, es kommt immer darauf an, dass man die richtigen Leute drauf ansetzt.
Aber ich meine,
wenn sind auch alle vier Teile gut.
Wenn wir da schon anfangen, es gibt auch wahnsinnig viele Filme, wo auch der erste nicht hätte, also da hätte man direkt schon vorher sagen müssen, Leute,
Fort Fairlane.
Böses Irrchen, ich muss nach Hause. Ja, Fort Fairlane ist, also ich weiß, du hast ihn nicht gesehen und du musst ihn auch wirklich sehen, aber es ist wirklich der frauenfeindlichste Film. Ich weiß nicht, ich hab's schon mal gesagt. Leute, die letzte Folge.
Ja.
Das ist, glaube ich, die letzte Folge gewesen, ne? Also, jetzt.
Heute? Diese?
Nee, die letzte im Sinne von, dass die letzte, die ausgestrahlt wurde vor deiner, war Fort Fairlane. Also, es ist, glaube ich, Fort Fairlane und dann...
Zwei Rennie Harlan-Filme hintereinander.
Genau, da waren wir nicht aufmerksam. Aber das kann man uns nicht vorwerfen. Das Leben ist sehr verwirrend.
Sag mal, aber warum habt ihr eigentlich mich ausgesucht für Stirb langsam 2?
Ja, und das ist, also wir versuchen so ein bisschen eigentlich den Zufall, die Filme so finden zu lassen und versuchen, das Einzige, worauf wir so achten, ist, dass wir nicht so Klischees zusammenkriegen, dass immer zum Beispiel immer nur Frauengäste Twilight gucken und Julia Roberts Filme und so, also dass da schon mal ein bisschen, ich finde es auch immer schön, wenn die Filme quasi mit einer Person, wo man jetzt nicht so im ersten Moment drauf denkt, dass das jetzt ihr Lieblingsfilm wäre, weil dann ist es meistens spannender.
Ja.
So, wenn man dann auch Filme, wenn man das Gefühl hat, die Person guckt den Film vielleicht zum ersten Mal. Aber viel ist auch Zufall. Also, dass wir quasi bei gewissen Reihen an einem Punkt sind, wo der Film jetzt dran ist. Dann so.
Ich habe mir aber gedacht, dass du damit was anfangen kannst.
Ja,
Ich bin so davon ausgegangen, dass du eine alte Action-Bratze bist.
Voll, vor allem Bratze. Ihr hättet mich auch zu Rambo fragen können. Ja. Den habe ich auch so geliebt.
Ich fand natürlich die Story mit Rocky total schön. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich da eingeladen, das weil das ist natürlich eine besonders schöne Story. Aber
da laden wir euch mal beide ein. Dann machen wir Pärchen-Wimav. Haben wir auch schon ein paar Mal gemacht.
Super.
Wir haben sogar schon englisches Wimav gemacht. Ein englisches Pärchen-Wimav.
Cool.
Das war lustig.
Wow.
Und dann sprechen wir über Rocky 4.
Ja, da gibt es auch so viele andere so geile, oh Gott, so geile Filme.
Ja, das stimmt. Ja,
und das ist übrigens auch ein Grund, warum wir diesen Podcast angefangen haben, dass man sich quasi in Anführungsstrichen gezwungen ist, mal wieder diese ganzen geilen alten Filme zu gucken.
Ja.
Hat man immer, sonst nimmt man sich die Zeit dafür nicht.
Und die kriegt man zum Glück auch mittlerweile.
Ja, das stimmt.
Problemlos.
Wobei zwei, drei haben wir, da mussten wir...
Wie hättet ihr mir den dann geschickt? Per
iTunes. Kann man doch so schenken.
Ja. Oh, okay.
Stimmt. Oder Amazon kann man auch.
Klar.
Ja.
Dann kriegst du so ein hübsches, die machen da sehr hübsche E-Mails so mit so einem Päckchen und dann kannst du auf den Link und so.
Sag mal, aber habt ihr von, das würde ich nochmal wissen wollen, weil ich habe ja nur auch Die Hard nur bis Teil 3 geguckt.
Ja.
Mhm. Teil 4, 5, habt ihr das gesehen alles?
Ja.
Ich finde Teil 4 ist...
Ich gucke eigentlich fast jeden Actionfilm.
Ja?
Mhm. Ich
ist auch so eine Actionbratze.
Ich finde Teil 4 ist... etwas zu Unrecht gescholten, der ist noch gar nicht so schlecht, da ist ja auch Kevin Smith dabei als Sidekick. Und,
das ist dieser 4.0 heißt der, ne?
Genau.
Ist es nicht mit Justin Long?
Ja, genau, ich glaube, wo er am Schluss einen Kampf auf einem Düsenjäger hat. Da kämpft ja John McClane am Schluss auf einem Düsenjäger im Stadtverkehr.
Immer dieses Eskalieren von dem Film davor auch sehr, bei Fast and Furious auch, was ich so liebe. Wo wir mittlerweile mit Autos auf U-Booten und...
Man muss das ja irgendwie steigern können jedes Mal, ne?
Den vierten fand ich schlecht, aber der fünfte ist tatsächlich leider wirklich schlecht. Das ist ja dann in Moskau, was eigentlich ein geiles Setting ist, weil das ein ungewöhnlicher Drehort für so westliche Filme ist. Kennt man gar nicht so als Kulisse irgendwie so viel. Moskau und Russland, dieses moderne Moskau vor allem. Aber da war dann das Buch leider totaler Murks.
Aber ich finde es ja großartig. Du musst ja eigentlich niemals bei einem alten Film gucken, in welchem Jahr der gemacht worden ist. Es reicht ja zu schauen, aus welchem Land die Antagonisten kommen.
Ja, das stimmt.
Dann kannst du kann man immer gut einordnen, ja. Ne? Wer ist gerade irgendwie Feindbild? Das vor allem stimmt. Für Amerika,
ja,
ne?
Ja. Das stimmt. Man hat ja in den 80ern auch immer sehr viel Russland.
Ja, die klar. Russen total, Deutschen auch gerne. Nur war ja in Teil 1 waren ja die stimmt. Deutschen.
Hans Gruber.
Und da ist ja in Teil 3 ist ja sein Bruder, ne? Teil 3 ist ja, glaube ich, der Terrorist in New York, ist oh, ja der Bruder.
Weiß ich gar nicht mehr.
Ja, Spoiler-Alarm. Genau, ja. Und Holly will nicht mehr mit ihm zusammen sein, ne?
Wollte ja auch schon im ersten nicht mit ihm zusammen sein. Also das ist ja im Prinzip auch so ein roter
Fall. Weil er dann aber so Ike ist, ne? Der dritte fängt ja auch an, dass er irgendwie verkatert ist und so.
Genau.
Aber kommt einfach mit dem Druck nicht klar, Leute.
Ja, verstehe ich, ey. Hör mal. Das musst du auch erstmal, weißt du, Opfer von so einer Gewalt, also wie oft der überlebt hat, da musst du erstmal mit
Trauma. Aber steig mal aus so einem Schleudersitz aus. Ja.
Aber da verschwimmen dann natürlich leider die Rollen von Bruce Willis alle miteinander, weil seine Last Boy Scout-Figur ist ja ein Privatdetektiv, der aber auch Alki ist. Mhm. Und auch ein großer, also ich, Last Boy Scout liebe ich total, und ein anderer großer Lieblingsfilm von mir mit Bruce Willis ist 16 Blocks, wo er ja auch der wieder auch ein New Yorker Polizist ist, der die ganze Zeit säuft.
Also mein Lieblingsfilm mit Bruce Willis ist ja tatsächlich Sixth Sense, ne? Im Nachhinein gesehen. Das hat mich total fertig gemacht. Ja. Ich meine, klar, einen Film, den kannst du kein zweites Mal gucken, wenn es einmal raus ist.
Doch einmal finde ich es dann noch interessant, weil man, wenn man es weiß,
ist auch noch interessant. Ja, genau, dass man da auf dieses Foreshadowing achtet.
Auch immer so dieses, das, also was einem ja dann im Nachhinein, ach, den spoilern wollte ich.
Ja. Ich finde aber, dass M. Night Shyamalan auch oft Unrecht getan. Den können wir eigentlich auch mal aufnehmen. Der hat auch viele Filme gemacht.
Müssen wir uns auf jeden Fall auch durch The
Village. Der Regisseur von Sixth Sense. Der dann sehr hart gescholten wurde.
Und da müssen wir auch den gucken mit Mark Wahlberg.
Den ich gar nicht so schlecht fand.
Ich mag Mark Wahlberg. Jetzt geht das schon wieder los.
Das macht nichts.
Wir mögen ja
Mark Wahlberg nur nicht, weil er sich von Boogie Nights so distanziert.
Und
weil Boogie Nights, weil er möchte eigentlich, dass der Film verboten wird, weil der christliche Werte nicht, das ist ihm unangenehm. Doch seit er Kinder hat, muss er darauf achten. Und christliche Werte in Filmen, und das geht nicht mit der Sexbranche, und er möchte sich von dem Film offiziell distanzieren. Das hat er super oft schon gesagt.
Echt?
Der ist so ein richtig schlimmer, konservativer Wichser geworden.
Aber da fällt mir was zu ein. Deswegen, ne, hier, Bruce Willis ist auch ein schlimmer Republikaner, ist das so?
Weiß ich gar nicht. Bei dem weiß ich es gar nicht.
Also ich habe das gehört.
Googles jetzt Bruce Willis schlimmer
Republikaner? Ich kann nicht mehr im Flugmodus.
Doch, im WLAN
kannst du.
Bist du im WLAN.
Ach, stimmt.
Wir sind auch ein Technik-Service-Podcast.
Ja, da stelle ich mich mal ganz für. Bruce Willis, Republikaner, Fragezeichen.
Ich habe ja auch, Bruce Willis hat ja auch Platten gemacht.
Warum?
Ist die Frage. Eine Platte hieß The Voice of Bruno, weil er ja eigentlich Bruno heißt. Ist ja in Deutschland geboren.
Stimmt, das ist ja auch ein...
Irgendwo in Hessen.
Wieso geht denn das jetzt mal? Safari kann die Seite nicht...
Ich glaube, Bruce Willis ist cool, sonst hätte Demi Moore sich niemals mit ihm abgegeben.
Die Frage ist, wie cool ist Demi Moore? Sie hieß zu der Zeit in den 90er, weil sie so jeden zweiten Film gespielt hat, hieß sie nicht Demi Moore in Fachkreisen, sondern Gimme Moore.
Und mit diesem wunderschönen Spitznamen bedanken wir uns, liebe Clelia, dass du heute bei uns gewesen bist. Das war ein ganz großer Spaß. Und wie gesagt, wir machen das auf jeden Fall, dass du mit Alexander vorbeikommst und wir sprechen über Rocky.
Ja, geil.
Super. Das wird ein großes Fest. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und zu uns gekommen bist. Und Maria, dir danke ich herzlich für die, vielen Dank, jetzt einmal Hände schütteln offiziell, dass du dir auch wieder die Zeit genommen hast, für unsere Hörer heute da zu sein.
Einer muss den Job ja machen.
Absolut richtig.
Soll ich mal Applaus machen?
Das ist dein Applaus.
Gruselapplaus.
Nein, das sind diese Massen, das sind diese Mumien.
Das hört sich eher an wie so die Steine, die in der Silbermine im Phantasialand runterkommen.
Das auch.
Wäre für mich okay.
Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne auf Twitter tun, unter @wimaf war weg, weil Wimaf nämlich weg war, oder
unter wimaf@purartists.de.
Genau, das lesen wir alles, da freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes hinterlasst, freuen wir uns genauso sehr, wie wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört, wenn wir hier über einen schönen Film reden.
Ja, du weißt, worüber wir nächste Woche reden.
Was ist nächste Woche wieder deine Lieblingssache am Laufen? Mhm. Ja, dann freut euch. Genau.
Übrigens, Hans Beimer ist tot, das wisst ihr.
Ja. Und darüber wird zu reden sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
nass.